Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Zum 10. und leider vorerst letzten Mal sagen wir heute Hallo und herzlich willkommen zur Serienjunkies Podcast-Besprechung der Game of Thrones Prequel-Serie House of the Dragon. Wir, das sind heute leider nur ich, euer Moderator Bjarne und die liebe Hanna. Hey.
Moin, moin.
Genau, denn der liebe Mario, der ist leider krank. Der ist schon in bester Pflege der besten Grand Maester von ganz Westeros und wir hoffen natürlich, dass er bald wieder gesund wird. Aber natürlich sehr schade, dass wir jetzt seine Perspektive bei diesem aufregenden Finale nicht bekommen können. Aber Hanna, bist du ready für das erste Staffelfinale von Hot B?
Ich bin ready. Ich muss gleich nochmal gucken. Moment, wie ist das nochmal, was sie immer sagen zu den Drachen? Moment, Moment, halt, das ist mir rausnehmen, das ist mir rausnehmen. Ich fand das so schön.
Dracarys.
Now serve me, Hanna. Serve me. Also mein Drache, der soll mir, falls das ist, oder Drachin, ich würde hoffen, dass
Welchen hättest du denn gerne eigentlich?
Ich bin ja gar nicht so ein großer Vega-Fan. Also ich weiß, dass da ja auch, ich glaube, große Liebesbekundung ja auch gestern noch bei George. Ich glaube, da ist wirklich so, wird Vega mit Liebe überhäuft. Natürlich finde ich sie toll, ne? Gerade auch, weil sie die größte ist, ne? Und mächtigste irgendwie da in der Welt. Ich mag komischerweise Maelys sehr gerne. Ich glaube, ich mag auch rote Drachen einfach gern. Und ich würde wahnsinnig gern mal Sunfire jetzt irgendwie im Detail sehen, weil ich finde, Sunfire ist einfach wichtig. Und es ist ja der schönste Drache angeblich in Westeros und golden, ne? Ich glaube, mit bisschen Pink sogar oder Silber, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und ich würde gern mehr Sunfire sehen, sorry. Aber was ist dein Liebling?
Ich glaube, ich hätte gern einen von den wilden Drachen, die ja auch das erste Mal erwähnt wurden. Vielleicht Sheepstealer. Könnte ich mit Sheepstealer einige Schafe stehlen und wir würden einfach um den Kontinent herumfliegen und ja, von Schafen und was weiß ich was leben. Das klingt eigentlich nach einem schönen Leben, oder?
Wärst du denn Dragon Seed? Aber ich glaube, wir dürfen nicht zu viel spoilern. Das wurde uns auch vorgeworfen. Aber ja, vielleicht kommen wir nachher nochmal in einen kleinen Spoiler-Teil dazu.
Hast du das Wort gefunden?
Genau, das meinte ich ja gerade. Was war das? Serve me. Serve me.
Ich dachte, in High Valyrian meinst du?
Nee, die reden leider kein High Valyrian dann. Ich weiß nicht, ob es der Effekt ist, dass sie dann im Sturm, Chaos, Kampf auf einmal Englisch sprechen. Fand ich auch ein bisschen schade.
Ja, kein Wunder, dass die Drachen nichts verstehen.
Ich kann leider nicht den schönen Gesang von Daemon wiederholen.
Genau, wir kommen zu allem noch im Einzelnen. Bevor wir aber anfangen, wollte ich noch einmal ein ganz, ganz großes Dankeschön loswerden an unsere wunderbaren ZuhörerInnen, denn ich habe ja letzte Woche relativ grundlos eine kleine Kriegserklärung an den Mario Barth Podcast rausgegeben und ich war ziemlich überwältigt, dass wir wirklich binnen weniger Tage einfach mal 100 neue Bewertungen bei Spotify bekommen haben. Also unglaublich, vielen Dank dafür. Wir sind leider noch ganz knapp hinter ihm, also wenn ihr es noch nicht getan habt, vielleicht habt ihr auch noch Lust, uns mit 5 Sternen zu bewerten. Es geht wirklich ganz leicht, das sind glaube ich 2 Tipps auf dem Handy bei Spotify, aber ja, vielen Dank an alle. Das war echt, das hat mich sehr gerührt. Danke.
Wahnsinn.
Dann haben wir natürlich auch noch zu dieser Final-Episode, über die wir heute sprechen, leider nur zu zweit, den Punkt, dass diese Folge geleakt ist. Und ich hoffe, dass keiner ernsthaft gespoilert wurde. Hanna, wurdest du gespoilert?
Nein, ich habe mich, ich glaube, geleakt, die ist Sonntagnacht geleakt, glaube ich, ne? Also Samstag auf Sonntag, meine ich.
Genau,
Und ich habe mich komischerweise sehr fernhalten müssen, auch vom Netz, vom Internet, weil ich auch eine Präsi vorbereiten musste für Montag früh 9 Uhr.
Ja, das hilft dann natürlich.
Und deswegen war ich sowieso grantig und war da 4-5 Stunden in PowerPoint und habe nichts anderes gemacht und habe nur rumgerantelt vor mich.
Ja.
Wurdest du gespoilert?
Das war deine Rettung. Ja, also ehrlich gesagt habe ich schon leider 1-2 Screenshots gesehen, was mich sehr gestört hat. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, warum HBO, also wir haben ja die gesamte Staffel immer mit Pressescreenern sehen dürfen, nur jetzt das Finale nicht und ich habe nicht verstanden, als es eh schon raus war und die halbe Welt es schon gesehen hatte, warum wir es nicht auch noch offiziell kriegen. Aber ja, ich bin größtenteils spoilerfrei trotzdem auch in diese Episode eingestiegen, zum Glück.
Hat man eigentlich herausgefunden, woher es kam?
Gute Frage.
Ich meine, war das nicht sogar von von offizieller Seite sozusagen, dass es irgendwo rausgeflutscht ist bei einem, ja. Ich weiß nicht, in Spanien oder so, wo HBO auch erreichbar
ja.
ist.
So ist es ja meist auch bei Game of Thrones, hatten wir es leider auch häufig. In der 5. Staffel sind, glaube ich, damals die ersten 4 Folgen mal so rausgeflutscht vor der eigentlichen Premiere. Und da war es, glaube ich, auch, weil irgendwie HBO Nordic oder HBO Spain oder so aus Versehen zu früh auf Go gedrückt hat. Man denkt dann immer so, ja, man stellt sich so einen Hacker vor, der dann da mit einer Kapuze irgendwie das Netzwerk von HBO hackt. Aber die Wahrheit ist wahrscheinlich viel weniger spektakulär. Es war einfach nur ein technischer Fehler, denke ich.
Ja, ich musste auch so ein bisschen daran denken, falls du dich erinnerst, Björn, früher hatten wir ja auch Screener bekommen von Game of Thrones. Und das waren ja noch CDs. Also, na, in den Zeiten sind wir.
Nicht VHS.
Und ich weiß noch, wir mussten so wie so eine Art NDA unterschreiben, dass die auch eingesperrt werden. Also ich weiß noch, dass wir dann extra so einen Schlüssel gesucht haben, irgendwie bei uns im Büro, wo auch, also klar haben wir auch abschließbare Geschichten, ne, auch für jetzt sensitive Daten und sowas und Ordner. Aber ich weiß noch, dass ich dann da immer diese Game of Thrones CDs reingesteckt habe und abgeschlossen habe. Und ich dachte mir so, okay, und die waren ja auch komplett gebrandet, ne? Die waren ja so einmal quer rüber. Genau. Ja. Aber da musste ich auch so ein bisschen dran denken.
Ja, das ist ja noch verrückter, ne? Also wenn da hätte man ja nun mal einen gut koordinierten Postraub machen müssen und dann hätte man einfach die HBO, also die Game of Thrones Folgen. Ja, es ist natürlich schade, wenn sowas passiert, aber ich hoffe, wie gesagt, dass die meisten auch es trotzdem irgendwie sehen konnten, ohne gespoilert zu werden. Die Episode, müssen wir mal sagen, heißt The Black Queen oder auf Deutsch Die Schwarze Königin. Diesmal mit einer Laufzeit, die im Vergleich zu einigen anderen Folgen mit 59 Minuten recht kurz ausfällt. Für ein Finale hat mich durchaus überrascht. Und was mich auch überrascht hat, ist, dass unser Billionaire Boy, der Regisseur Greg Yayitanis, nochmal zurückkehren konnte. Der hatte ja die Episoden 2 und 3 inszeniert. Und man sieht seine Handschrift besonders an einer Stelle jetzt im Finale sehr deutlich, weil er da quasi eine Szene nochmal recycelt hat, könnte man sagen. Das Drehbuch hingegen hat der Showrunner Ryan Condal geschrieben, der ja ab der nächsten Staffel auch der alleinige Showrunner sein wird.
Ich musste sehr lachen. Ich habe Inside the Episode noch gesehen und dann muss ich immer lachen, wenn Yaitanis auch die Lederjacke trägt. Ja. Und dann jetzt also die Lederjackenboys wieder vereint sind, denn unser Sapochnik ja leider keine Lederjacke trug.
Ich finde es immer schön, dass die reichsten Menschen immer am wenigsten reich aussehen. Mit seinem zottligen Bart und so sieht er jetzt nicht unbedingt aus wie der Milliardär.
Obwohl, ich glaube, die Lederjacke ist schon ziemlich teuer. Gute Lederjacken sind teuer, Bjarne.
Ja, mit Drachenleder ist wahrscheinlich dann immer extra teuer.
Stimmt.
Hanna, hast du was zum Intro diese Woche? Oder können wir es auslassen?
Also ich glaube, was ich jetzt nochmal wiederholen wollte, ich finde, wir haben uns ja sehr zurückgehalten, was auch Spoiler angeht. Wir haben ja auch den Kommentar auch bekommen, auch bei Apple Podcast, bitte weniger Spoiler. Wo ich mich fragte, ich finde, in den letzten Folgen haben wir uns gut dran gehalten. Wir haben ja auch sogar den Saphir im Vorspann weggelassen. Mhm. Ich fragte mich, warum eigentlich HBO in Episode 9 den Saphir schon spoilert bei Damon. Bei Aemond, sorry, ich werde den Namen immer wieder verdrehen. Ist ja nur andersrum, ne? Aemond. Und Damon, ne? Deswegen ich hier.
Ja, das D ist einfach nach vorne geschoben. So einfacher findet George R. R. Martin neuen Namen.
Und deswegen, also wenn ihr nochmal drauf achtet, das schöne Blau, was dann auch im Vorspann natürlich zu sehen ist, ist natürlich der Saphir im Auge von Aemond. Und wie gesagt, also es war in Episode 9 schon im Vorspann. Und vielleicht noch so ein ganz kleiner Spoiler, ich glaube, das haben wir auch noch nicht erwähnt. Wir sehen halt auch die beiden Kinder, also insgesamt haben ja Helena und Aegon 3 Kinder, aber wir sehen sozusagen vor allem die 2, ich sag ja immer Knöpfe, andere Personen sagen Zahnräder, dass das Jahara und Jaharis, ich glaube, das sind, oder? Heißen sie so? Ja, ne? Zwillinge?
Genau, ja.
Da sind Hände abgebildet. Und es ist, sag ich mal, ist es ein Buchspoiler? Ich weiß nicht gerne, ja oder nein?
Ich würde einfach sagen, nein. Ich weiß nicht, wie sensibel manche Leute sind, sonst skippt mal kurz 10 Sekunden, wenn ihr zu den sensiblen Leuten gehört.
Okay, skippt jetzt. Die Hand wird genommen für die beiden, weil ich glaube, einer oder beide sogar 6 Hände und 6 Zehen hat.
Genau.
Und das ist sehr bedeutsam. Und das war auch sehr bedeutsam in der Szene, die wir kurz sahen mit dem Kindermädchen. Sah es, finde ich, fast so aus, als wären da ein paar mehr Finger irgendwie dran gewesen. Mhm. Habe ich gerade Finger gesagt oder Hände? Also 6 Finger an, ne? Und 6 Zehen.
Aber jetzt müssen wir aufpassen mit den 10 Sekunden.
Ja, sorry.
Es ist kein Spoiler, ganz ehrlich. Also das ist wirklich nicht charakter- oder handlungsrelevant. Das ist nur eine Kleinigkeit.
Aber ich finde es immer schon auffällig, was für die Zahnräder für Symbole genommen wird. Oder genommen werden. Ja. Weil wie gesagt, eine Krone oder ein Helm ist natürlich sehr eindeutig. Saphir jetzt natürlich auch. Aber ich finde eine Hand schon recht ungewöhnlich.
Mich erinnert das so ein bisschen an Gebärdensprache. Ich weiß nicht, ob du das weißt, wie Namen in der Gebärdensprache gehandhabt werden. Da sucht man sich nämlich also weil man eben Namen dann nicht ausbuchstabiert oder so, nimmt man meist ein besonderes Merkmal einer Person, die man benennen will, und zeigt es dann quasi. Also wenn zum Beispiel eine Person eine große Nase hat, dann ist der Name in der Gebärdensprache, dass man mit der Hand eben so eine große Nase anzeigt, was ich teilweise auch ziemlich gemein finde, je nachdem, was das Merkmal dann ist. Aber sie machen es ja hier so ähnlich, dass sie sich so auf das herausstechendste Charakteristikum der Person stürzen.
Witzigerweise weiß ich das, Björn, weil die Schwester einer meiner besten Freundin in Schulzeiten Gebärden benutzte. Und da war damals auch, oder dann auch später, Merkel war immer die Mundwinkel. Und genau. Ich glaube, wer war das denn noch? Irgendwer war die Pockennarben, ne? Also ich kenne das. Ich finde es unheimlich hart, ja.
Ja, was war denn deins, wenn du da eine Freundin hattest? Hattest du da auch ein Zeichen?
Ich glaube, ich weiß nicht, wenn die Schwestern kommuniziert haben, wie ich dann war. Oh, gute Frage. Keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht, was meins war. Ich weiß nur, dass ich meinen Namen dann auch buchstabieren konnte. Ne? Also wenn du noch nicht bekannt genug bist und kein Symbol hast, ne, dann wird dein Name buchstabiert. Und Hannah geht ja ziemlich schnell.
Ja, stimmt, das sollte gehen, genau. Ja, also man muss vielleicht nochmal sagen, von der letzten Folge waren wir alle drei nicht super begeistert. Die Showrunner haben in diesem, was du bereits erwähnt hast, dem Inside the Episode, nun die Folge 10 als so eine Art Schwesterfolge auch bezeichnet. Und da ist dann natürlich die Frage, ob diese Schwester uns dann besser gefällt. Und mich hat diese generelle Struktur, was sie da aufgemacht haben, was ja ziemlich interessant ist, so ein bisschen an so ein rundenbasiertes Strategiespiel wie Civilization oder so erinnert, dass erst die eine Seite, also die Grünen, alle ihre Züge macht und jetzt die andere Seite, die Schwarzen. Kann, glaube ich, schon mal andeuten, dass mir die Züge der Schwarzen deutlich besser gefallen haben. Ja, oder?
Ja,
bei dir?
Ja, absolut. Und was ich ein bisschen schade finde, ich liebe auch diese rundenbasierten entweder Action-Games oder Strategiespiele. Mhm. Und dann liebe ich ja immer, wenn sozusagen Execute gedrückt wird und dann die ganzen Züge ausgespielt werden.
Ja.
Und deswegen bin ich auch so ein bisschen traurig. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen stört. Ich hätte jetzt eigentlich gern noch eine Folge gehabt in der Staffel für Aftermath.
Ja,
aber es gibt ja
natürlich
eigentlich keinen Aftermath, weil das ja eigentlich weitergeht jetzt. Ne? Also der Krieg beginnt jetzt eigentlich erst. Aber irgendwie finde ich immer, ich frage mich manchmal, ob nicht diese Folge besser gewesen wäre als 9 und dann die Folgen sozusagen aus dem Geschehenen als 10.
Ja, schwierig. Also ich kann es verstehen einerseits, aber ich glaube, das hilft halt auch enorm, um jetzt die Vorfreude für Staffel 2 extrem nach oben zu pushen. Also ich glaube, jeder hat jetzt nach diesem Finale Bock zu sehen, wie dieser Tanz der Drachen richtig losgeht. Und ich glaube, wenn sie da jetzt zu viel von dem Aftermath schon vorweggegriffen hätten, dann wäre es vielleicht ein bisschen verschwunden auch, oder?
Was ich ganz interessant finde, vielleicht spoilere ich jetzt einfach mal, ich tease schon mal das Ende dieses Podcasts vor, weil ich nämlich eine andere Szene als letzte Szene genommen hätte in dieser Folge.
Da bin ich gespannt. Ja,
dann mal wieder
okay.
Zu.
Genau, ich würde sagen, aber bevor wir zum Ende kommen, kommen wir erstmal zum Anfang. Wir steigen ein und wir sehen in der allerersten Szene diesen wunderschönen Tisch, zu dem wir später vielleicht nochmal eine eigene Liebeserklärung machen können.
Tischporn.
Ja, absolut Tischporn. Ach, dann machen wir den Tisch jetzt gleich, oder? Komm. Hanna, was hast du?
Oh Gott, ich erinnerte mich so zurück an, ich glaube, das war bei uns Folge 2, ne, wo wir das erste Mal wieder in Dragonstone waren mit meiner liebsten Freundin Missaria und Damon. Und ich mich ja fragte, wo ist der Painted Table? Ich weiß gar nicht, heißt der bemalte Tisch? Ich weiß es leider nicht in der deutschen Übersetzung. Es ist aber, sage ich mal, ein feststehender Ausdruck, dass es halt im englischsprachigen Kanon der Painted Table ist. Mhm. Und dann haben wir ihn ja schon gesehen, ne? Ich meine jetzt in der 7 oder in der 6 irgendwie. Und dass der jetzt noch so beleuchtet werden kann von unten. Im Trailer haben wir ja schon gesehen zur Episode, dass der halt so beleuchtet ist. Und ich glaube, wir alle fragten uns, warum ist der denn beleuchtet? Wie geht das? Und jetzt sehen wir sozusagen, wie er vorbereitet wird, wie die Kerzen irgendwie aufgebaut werden, wie die Spielfiguren aufgebaut werden, wie die Kohle und das Feuer unten reingeschoben wird. Ich bin begeistert. Also wie das genau funktioniert, dass das so durchsichtig, sage ich mal, ist, genau. Aber ich will
vielleicht mit so Drachenglas oder so, dass eben das so durchscheint.
Das ist eine gute Idee. Stimmt, sie hätten da ja genug, ne? Vielleicht zum Abbauen. Mhm. Es ist fantastisch. Also die Idee, den wirklich so einen Tick anders zu variieren als in Game of Thrones, finde ich super. Wahnsinn. Ich hätte gerne, Bjarne, den Vorspann der zweiten Staffel soll bitte die Karte des Painted Table sein.
Ja, stimmt eigentlich. Das wäre viel, viel cooler. Stimmt. Ich habe bei Twitter, haben wir einen sehr lustigen Kommentar von dem User Herr Arendt bekommen, der da so ein Meme geteilt hat, dass, wo die Leute darüber diskutiert haben, ob Stannis, der ja später auch seine Eroberung da an dem Tisch immer plant, das wusste, dass man den so schön aufleuchten lassen kann. Und dann haben die Leute gesagt, ja, aber Stannis ist eher so ein Typ, den das nicht interessieren würde, der da eher sagen würde, wir müssen Kerzen sparen oder so. Das fand ich irgendwie eine schöne Vorstellung.
Ja, ich fand ganz süß, ich glaube, Ilkali, kennen wir ja auch, hat heute früh getwittert, als ich gerade hier die Notizen zusammenschrieb und es gerade aufgeschrieben hatte, dass sie gerne so DIY-Videos haben möchte, wie man diesen Tisch baut. Denn es stimmt, es gab ja oft bei YouTube so diese Videos, wo man diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Tische, wo du so auch sowas einfließen lassen kannst und die dann so glasierst. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Aber du meinst nicht diese Elektrospiele, ne, wo andauernd Menschen sterben, die das versuchen, selber zu Hause nachzumachen.
Nee. Okay, das sind gut. Die Tische und das sind auch Holztische und du machst, wie gesagt, so Fugen rein und dann füllst du sie mit irgend so einem, ich habe das leider nicht so ganz verstanden, sorry, mit irgend so einem Kram und dann glasierst du sie und es sieht ziemlich geil aus. Also es sieht wirklich toll aus. Und das jetzt in der Version von Painted Table. Ach, ich haben will.
Ich bin mir absolut sicher, dass diese Videos spätestens in ein paar Wochen erscheinen. Das war einfach, das ist so rausgestochen, da werden sich Leute jetzt drauf stürzen und sich darum kümmern.
Ja, also HBO, wenn ihr noch irgendwie Pressematerialien verschicken wollt, ne? Produziert mal so ein paar Tische. Ich glaube, diese InJunkies-Redaktion wird sich freuen.
Ja, so ein Fanshop, wenn die da so einen Tisch verkaufen würden, würde ich auch nicht nein sagen. Dürfte recht teuer sein wahrscheinllich. Aber jetzt sind wir schon ein bisschen, vorausgeprescht. Der Tisch leuchtet ja auch in der Einstiegsszene tatsächlich noch gar nicht. Das kommt ja erst nach einem Schlüsselmoment. Am Anfang haben wir da nur den kleinen Luke, der schon mal verdächtig viel Screentime kriegt von der ersten Szene. Und der unterhält sich eben mit seiner Mutter und es hat so ein bisschen wieder dieses Ding, dass er das alles nicht will, die ganze Verantwortung, er will nicht die Driftmark regieren und er ist nicht so stark wie seine Mutter und all das.
Ihm wird seekrank, Bjarne.
Oh. Der Ärmste. Es ist echt furchtbar, wie sie da, ja, es war ja klar, dass sie ihn jetzt noch einmal besonders liebenswürdig auch uns nochmal vorführen.
Was ich sehr schön fand in der Szene, genau, es begann ja wieder mit dieser sehr brutalistischen, ne, Architektur in Dragonstone, die ich sowieso liebe. Du hörst ja auch die ganze Zeit das Rauschen, also den Wind, so durch diese offenen Fenster. Ich habe das Gefühl, sind die offen, also ne, da durchrauschen. Du hörst
die Heizkosten, wow.
Ja, nachher siehst du ja auch so, es dampft immer so ein bisschen im Hintergrund. Ich habe mich gefragt, ob das wie so bei so Saunen sind, weißt du, wo du so Wasser raufkippst oder sowas. Du hörst das Meer rauschen und ich liebe das auch, wie Luke dann so den Tisch anfasst. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wollte die ganze Zeit den Tisch immer nur anfassen.
Und er fasst sich dann gar nicht konzentrieren.
Und er fasst dann ja auch so Driftmark an. Und ich liebe auch diesen konträren Punkt, dass Dragonstone so wahnsinnig kühl wirkt und spartanisch geradezu. Und dann hast du aber diese Wärme zwischen Mutter und Sohn, die ja auch wieder eine Spiegelung ist zwischen Alicent und ihren Kindern. Weil jetzt Rhaenyra, wie sie ihn auch so ein bisschen knuddelt und ihm Zuspruch gibt und ihn auch so ein bisschen küsst noch, weißt du, was man ja auch mit 14 so ein bisschen, ne? Man hat das halt irgendwie so ertragen. aber das war, fand ich, auch so liebevoll in dieser kalten Ästhetik.
Ja, ich habe mir tatsächlich die Folge gestern auch nochmal auf Deutsch angeschaut, weil ich wissen wollte, weil ja so viele neue Häuser genannt werden, wie die dann heißen. Und in der Szene fand ich es lustig, dass Luke sagt, aber Mama, du bist so vollkommen, aber es klingt total wie verkommen. Das ändert den Read der Szene schon ziemlich deutlich. Ich weiß nicht, ob auch viele eher verkommen verstanden haben, aber er sagt perfect im Englischen, also vollkommen.
Oh Gott, du bist so verkommen mit deinen drei Bastards oder was?
Ja, das ändert es ganz schön. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen, der Einstieg.
Genau. Ja, und sie sagt ja, glaube ich, auch, dass sie nicht perfekt ist, ne? Oder? Sie negiert es, glaube ich, auch. Also es war eine wunderschöne Szene. Sie trägt auch wieder mein absolutes Lieblings-Kostüm-Porn-Kleid. Also super.
Ich glaube ihr nicht, dass sie nicht perfekt ist. Ja, wir haben dann natürlich, wird dieser schöne Mutter-Tochter-Moment unterbrochen durch eine schlechte Nachricht, Prinzessin Rhaenys. Und ich schwöre, diesmal haben sogar die einzelnen Figuren den Namen jedes Mal anders ausgesprochen. Mal hieß es Rhaenys, manchmal Rhaenys, also wir sind da nicht alleine. Auf jeden Fall, sie kommt, sie ist direkt mit Maelys oder wie auch immer mit ihrem schönen Drachen nach Dragonstone geflogen und überbringt eben die Nachricht, Viserys ist tot und die Grünen haben den Thron gestohlen. Und da dachte ich mir, Hannah, hätte sie das ein bisschen schonender rüberbringen können oder sollen?
Nein. Also ich finde es absolut richtig, dass sie da reinpoltert und einfach auch raus. Ich glaube, das wäre nicht Rhaenys konform gewesen, da jetzt irgendwie schöne Worte für zu finden,
die,
für das,
die Hände
passiert
zu nehmen.
Ist.
Ja.
Ich fand nur ganz interessant, wir sehen ja nochmal ihre Rüstung, ne? Die ist ja rot und dann hat sie diese wahnsinnigen schönen Rüstungsschulterpolster, wie ich sie immer nenne. Und ich habe mir nochmal die 9. Folge angeschaut, ob sie die Rüstung nicht vielleicht schon unter ihrem Mantel hatte. Weil das ja die Diskussion war, wie schnell sie da in die Rüstung im Dragon Pit, ne, gestüpft ist und ob die Rüstung vielleicht, ne, am Gepäckträger befestigt war von Maneys, wo wir auch eine witzige Mail zu bekommen haben. Aber es ist wirklich sehr auffällig, wenn ihr euch die Szene nochmal anschaut, sie hat ja ihre Hände immer so vorne vor, ne, wo ich auch immer denke, so im Menschentrubel würde ich ungern meine Hände drin lassen. Ne? Ich denke immer, ich habe die lieber draußen dann, wenn so ein Menschenmob da irgendwie ist. Aber ich glaube, man hat es bewusst gemacht, weil die Schultern, ich meine, sie trägt sie drunter, denn du siehst, dass ihre Schultern recht groß sind. Und dadurch, dass sie die Hände vorne verschränkt, ist es nicht so auffällig. Deswegen, also ich bin fester Überzeugung, dass sie unter dem Mantel die Rüstung bereits anhatte. Nicht, dass es jetzt super wichtig war und das größte Geheimnis von Westeros ist, aber nur so, falls sie nochmal reinschaut, ist es auffällig.
Und man hätte da eine schöne Verbindung ziehen können zu der Red Wedding, wo ja auch die Rüstung unter dem Kleid so dann eine große Enthüllung ist, dass da irgendwie einer der Passanten irgendwie sieht, dass sie eine Rüstung trägt und dann so, oh nein, was macht sie?
Ja, und ich finde auch sehr witzig, dass sie wie so kleine so Ellbogenschoner trägt. Also ich fühlte mich so ein bisschen wie so beim Inlineskating von 20 Jahren oder sowas. Also es ist wirklich ganz süß, weil wir sehen sie von hinten und dann siehst du so die knickbaren Ellbogenschutzpanzerung.
Ja, wenn du von einem Drachen runterfällst, dann musst du dich irgendwie auch mit den Ellenbogen abstützen, glaube ich. Das ist schon gefährlich.
Nein, und ich fand es auch eine tolle Szene, denn ich fand auch toll, ich glaube, in der Szene wird ja auch gefragt, Daemon ist ja auch mit im Raum und dann fragt ja Daemon auch so, Gott, also warum lebst du noch, ne? Ich bin geflohen. Warum hast du, wenn du die Möglichkeit hattest, warum hast du das nicht beendet? Warum hast du sie nicht umgebracht? Und dann sagt sie ja auch diesen schönen Satz, it's not my war to begin.
Ja.
Und das, finde ich, ist eigentlich auch eine schöne Erklärung, weil wir uns ja auch gefragt haben und viele User auch draußen, warum sie nicht Dracarys gesagt hat in dem Moment dort in der im Dragon Pit. Und ich finde,
genau das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass ich das total schön war. Ein ganz kleiner Satz für dieses große Ding, was uns letzte Woche auch wahrscheinlich ein bisschen geärgert hat, dass sie das so gerettet haben, total elegant, weil die Erklärung reicht mir auch. Genau, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Nee, absolut. Also vielleicht noch ein kleiner Punkt, es wurde nämlich mir auch geschickt, dass es so schön ist, dass Rhaenys eine Rüstung trägt, weil wir ja auch staffellang in Game of Thrones immer Dany gesehen haben, ohne Rüstung auf Drogon. Mhm. Und wir uns ja immer gefragt haben, mitten im Kampfgetummel, wo Pfeile schossen und sowas und Dany immer nur so einen Mantel anhatte, wie schön es jetzt ist, eigentlich Rhaenys immer in voller Montur auf Merlys zu sehen.
Stimmt, ja. Und es ist ja auch nicht nur diese Erklärung, die sie da findet, ist ja nicht nur hier so dahingesagt, sondern es wird zu einem großen Punkt in der gesamten Finalepisode, wer jetzt das erste Blut vergisst. Das ist quasi so die zentrale Frage. Deshalb macht es einfach sehr viel Sinn, dass Rhaenys das nicht getan hat, rückblickend.
Und es wird ja auch so ein bisschen, wenn wir da einen Tick vorweggreifen, auch so ein bisschen wieder diese Diskussion im Mittelpunkt gestellt, dass ich bin jetzt sehr, ne, ich pushe das jetzt ein bisschen, dass die Frauen eher versuchen, den Krieg zu verhindern und die Männer immer schon im Hintergrund so ein bisschen plotten. Und ich glaube, da kommen wir nachher noch in die Diskussion, wie wir das finden, diese recht eindeutige Zweiteilung. Aber ich finde, das macht es hier auch noch mal deutlich, dass sie den Krieg nicht beginnen möchte.
Ja.
Beide nicht.
Genau, die beiden, ja. Wohingegen Daemon und Otto, und wir haben auch Alicent, die auch eher da so denkt wie Rhaenyra, und Daemon und Otto, die sind da eher so die Eskalateure.
Ja, aber diese Nachricht hat ja auch Folgen, ne? Also wir sehen ja auch, dass dann die Geburt zu früh eingeleitet wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Björn, ich konnte es kaum ertragen.
Ja. Also das ist jetzt die dritte traumatische Geburtsszene dieser Staffel. Und ich denke mir auch, hätte eine gereicht. Also wir haben natürlich dadurch den sehr bezeichnenden Verweis nochmal auf das Zitat von Rhaenyras Mutter, Emma, die ja damals gesagt hat, das Kindbett ist das Schlachtfeld der Frauen. Und nun haben wir den Moment, wo Rhaenyra eigentlich lieber auch an dem Kriegstisch sitzen würde und mit den Männern den Krieg plant. Aber stattdessen ist sie jetzt hier durch diese Geburtsszene gebunden an, ja, einfach sie ist dadurch verhindert auf eine Art. Das war natürlich sehr bitter für sie, aber ich hätte diese Szene auch lieber nicht in der Ausführlichkeit auch gesehen. Vielleicht hätte man es nur andeuten können.
Und was ich so krass fand, war, dass ja auch Rhaenyra damals, ich glaube, mit Alicent zusammen ja auch gesagt hat, sie möchte nicht irgendwo in einem Turm sein und einfach nur Babys rausspucken.
Ja, stimmt, dazu auch ein Verweis.
Ja. Und jetzt hat sie ja, ich meine, sie hat ja schon 5 Kinder, ne, noch 2 Adoptivtöchter dazu bekommen. Und du fragst dich ja auch so, ach, reicht das jetzt nicht auch mal langsam? Und dann aber, wie du schon sagtest, dann plotten die Männer und du hörst dann die Schreie durch Dragonstone. Oh. Und warum, sag mal, erklär mir das mal kurz, warum wollte sie die Hilfe der Armen nicht wahrnehmen? Das wird ja irgendwie so suggeriert, dass sie wirklich alleine da das Kind gebärt und rausholt. Warum eigentlich?
Ich habe da so ein bisschen zwei Ideen zu. Einerseits kann man natürlich verstehen, dass sie das Ganze jetzt sehr erinnert an die Situation mit ihrer Mutter, wo letztendlich auch die Geburtshelfer oder in dem Fall der Grandmaster derjenige war, der dann gesagt hat, okay, die Mutter muss jetzt sterben, damit wir vielleicht das Kind retten können. Da könnte ich schon nachvollziehen, dass Rhaenyra da irgendwie so eine Art von Trauma hat, dass sie jetzt niemanden an sich rankommen lassen will. Sie merkt, okay, das ist eine schwierigere Geburt als die vorherigen. Und wenn jetzt hier irgendwie die Ammen oder so mitmachen, nicht, dass die mich am Ende noch aufschneiden oder so und ich dann sterbe. Weißt du, was ich meine?
Ja, oh Gott, daran habe ich gar nicht gedacht.
Krass. Das andere wäre so ein bisschen, wir merken ja, dass sie, also ich weiß nicht, dieses Get Out, was sie ruft, ne? Das ist ja wahrscheinlich an die Ammen gedacht, so haut ab, lasst mich in Ruhe. Aber wenn ich da mal kurz aufs Buch zurückgreifen darf, da ist es ja tatsächlich so, dass Rhaenyra das zu dem Kind schreit, Get Out of Me, You Monster. Und wir sehen in dem Buch tatsächlich auch, dass dieses Kind mit so Merkmalen eines Drachen auf die Welt kommt. Ich glaube, es hat kleine Flügel, es hat Hörner. Ich weiß nicht, ob das bei dem Baby jetzt hier auch so angedeutet war. Der Kopf sah so, also sah schon ein bisschen verdächtig aus. Aber das könnte natürlich auch irgendwie so zeigen, dass sie dieses Kind, obwohl sie dann natürlich recht liebevoll auch mit dem Leichnam umgeht, dass sie das nicht wirklich normal zur Welt bringen will, sondern einfach nur rauskriegen will aus sich.
Wobei, vielleicht kann ich jetzt schon einmal Feedback einbinden. Ich versuche heute besser zu sein. Und zwar haben wir eine unfassbar interessante und lange Mail von dem lieben Christian bekommen. Ein weiterer Historiker für unsere Kartei. Christian, falls du aufgenommen werden möchtest. Vor allem, ich glaube, so mit Schwerpunkt Mittelalter und auch Quellenanalyse. Und er macht uns nochmal sehr, sehr deutlich, das, was wir ja auch schon angedeutet haben, dass wenn wir uns aufs Buch beziehen, dass wir halt weiterhin immer denken müssen, dass es ja auch eine Quellenanalyse ist und dass die Autoren des Buches ja auch eigene Interessen immer verfolgen. Und er meinte auch so, die erste Regel in der Geschichtstheorie ist halt, alle lügen. Alle Quellen, die du liest, alle lügen. So ein bisschen so an Dr. House, muss ich daran denken. Und dann fragte ich mich nämlich genau in der Szene, weil ich auch an dieses Drachenbaby so ein bisschen denken musste, ob das nicht einfach auch eine Lüge ist von, ich weiß gar nicht mehr, wer das geschrieben hat, irgendein Maester, wieder um wieder diese Verdorbenheit von Rhaenyra zu verdeutlichen. Die Verdorbenheit der Targaryens, sie und Daemon, weißt du, wenn die zusammen noch ein Baby kriegen, dann muss das irgendwie jetzt eine weißt du, anormal sein und irgendwie ja Drachenflügel haben oder so. Und deswegen dachte ich mir so, also denk dran, alle lügen.
Das ist ein wichtiger Hinweis, stimmt, ja.
Ich fand nur ganz interessant, und das hat mich dann auch wieder ein Stück verwirrt, während sie gebärt, sieht sie ja Syrax. Da sind so ganz komische Zwischenschnitte von Syrax, der glaube ich auch, oder die, der, ich werde sehr viele Drachen misgendern, sorry.
Ich glaube, Syrax ist weiblich, ja.
Die schreit. Und dann fragte ich mich, ob diese Verbindung zwischen Drache und Reiterin nochmal deutlich gemacht werden sollte oder ob das jetzt so ein Bezug sein soll auf das Drachenbaby. Was wir nur sagen können, das wird ja, glaube ich, auch im Buch genannt, es wäre eine Tochter gewesen oder es ist eine Tochter. Und ich glaube, sie hätte Visenya heißen sollen. Ich glaube, das hatte ich noch irgendwo notiert.
Ihre einzige Tochter tatsächlich auch.
Ja, und ich finde es so bitter, dass immer sie dann auch, ich habe immer das Gefühl, sie nach der Geburt, direkt nach der Geburt, also Stunden, Minuten nach der Geburt, macht Rhaenyra ja schon alles. Also wir haben sie gesehen mit Lena, wie sie da irgendwie durch den Palast wandert. Hier sehen wir sie, wie sie ihre tote Tochter selber einwickelt und beerdigt irgendwie gefühlt Stunden später. Also boah, das geht mir auch immer nahe. Und ich kann auch nur sagen, also lieben Dank auch für euer Feedback diesbezüglich. Wir haben zum Beispiel auch via Facebook von Katharina, die schreibt, ich fand es sehr spannend und es kam echt super rüber, die Geburt, wie in allen Hot D-Folgen, authentisch dargestellt. Ich konnte richtig mitfühlen. Geburt Nummer 3 war auch so ein Blutbad bei mir. Also Wahnsinn. Da noch ein bisschen mehr können wir nachher nochmal beschreiben. Aber da dachte ich auch, ich finde es so interessant, wie auch Hot D scheinbar bei vielen auch natürlich Gefühle hervorbringt und dass diese Geburt einfach so krass sie ist und wie wir auch schon sagten, müssen wir jetzt eine dritte Geburt noch sehen. Vielleicht müssen wir sie doch sehen, Bjarne.
Ja, ich meine, es passt natürlich auch zu der gesamten Grundthematik der Serie. Wir haben ja schon dieses Blutlinien-Intro, was eben zeigt, Blut ist hier wirklich das Entscheidende und auch diese vielen Zeitsprünge. Und wir haben ja unzählige Kinder auch in der ersten Staffel schon bekommen. Das zeigt einfach, wie wichtig das für das Fundament des Haus des Drachen ist, für The House of the Dragon. Der Familienstammbaum, die Geschichte, die Dynastie, das basiert alles am Ende auf diesen Momenten, auf diesen Szenen, wo eben Frauen neue Kinder zur Welt bringen. Und ja, das ist natürlich schon ein Schlüsselmerkmal auch.
Ich habe nochmal gerade gesehen, dass Mushroom schreibt das mit dem Drachenbaby und ich denke...
Okay, Mushroom ist nicht der glaubwürdigste Kandidat. Dann sollten wir es wirklich nicht für bare Münze nehmen.
Genau, aber ich habe auf jede Hand geguckt, auf jeden Fuß, auf den Kopf, ob ich irgendwas sehe, ne, was drachenähnlich ist.
Ich finde es noch ganz kurz, du hast den Namen Visenya erwähnt, so hat das Kind geheißen. Das ist ja auch nochmal vielleicht ein Rückbezug zu der ersten Folge. Das war nämlich auch der Name, den Rhaenyra für ihren kleinen Bruder, also für das Kind von Viserys vorgesehen hatte, was leider ja auch gestorben ist nach der Geburt, der dann als Mann schließlich Baelon genannt wurde, als männliches Kind. Sonst wäre es auch eine Visenya geworden anscheinend. Und Visenya ist ja die ältere Schwesterfrau von Aegon dem Eroberer und auch die Reiterin Vaegas. Also vielleicht, gut, das ist jetzt sehr weit hergeholt, vielleicht ist Vaegas spätere Verstimmung irgendwie auch darauf zurückzuführen, dass sie einfach spürt, dass eine Visenya gestorben ist. Vielleicht hat das irgendwas in ihr getriggert, drachenmäßig.
Ach, wild. Okay.
Naja, ist jetzt sehr weit hergeholt, aber gut.
Noch eine Sache, die ich sehr interessant fand in der Szene war, kurz vor der Geburt hörst du sie ja auch so fuck rufen, wo ich mich fragte, haben wir schon jemals das Wort fuck in der Welt von Westeros gehört?
Wir haben schon viele Wörter gehört, auch in dieser Episode. Das C-Wort kommt auch wieder vor.
Aber haben wir das F-Wort
schon gehört? Bin ich jetzt gar nicht sicher.
Ja. Das fand ich nur ganz interessant, weil ich finde, normalerweise würde das ja bei Fantasy immer so ein bisschen komisch klingen. Hier habe ich das irgendwie komplett abgekauft. Ja. Also die Szene war auch, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch in Westeros bei einer solchen Geburt jemand fuck ruft.
Vor allem ruft sie das ja zu ihren zwei Söhnen, die dann einberufen wurden. Also Jace und Luke, erst trainieren sie am Strand, dann holt Rhaenys interessanterweise sie und schickt sie zu ihrer Mutter. Und während dieser brutalen Geburt erzählt sie eben ihren Söhnen noch, dass ihr Grandsire gestorben ist, aber nicht der, an den sie dachten, der schwerkranke Corlys, sondern Viserys. Und das war irgendwie auch ein ziemlich krasser Moment. Ich fand es ja dann auch sehr spannend, dass Rhaenyra, auch in dem Wissen, dass sie hier vielleicht jetzt sterben könnte, Jace beim Austreten noch das mitgibt. So, du bist mein Erbe. Wenn ich hier sterbe, dann geht es weiter an dich. Und pass bitte auf, dass hier die ganzen Männer gerade am Kriegstisch, allen voran natürlich auch Daemon, nicht irgendwas ohne mich jetzt hier noch planen. Und das finde ich irgendwie auch ziemlich spannend, dass Rhaenyras Vertrauen zu Daemon, der sie ja mit dieser ganzen Situation auch unglaublicherweise alleine lässt, nicht mehr richtig vertrauen kann, oder?
Total. Und ich fand das sehr bewegend, genau wie sie diesen Befehl ihm erteilt, ne? Keine Befehle ohne mich. Und Jace ja auch versucht, das irgendwie durchzudrücken. Er macht das ja auch ganz gut, aber er hat natürlich keine Chance gegen die Dudes. Ja.
Genau, du hast ja vorhin auch kurz diese Drachenverbindung angesprochen, Rhaenyra und Syrax. Und da haben wir dann noch eine andere Szene zwischen Daemon und Caraxes. Denn Daemon, genau, er watscht Jace so ein bisschen ab und nimmt ihn dann mit, um ihm eine kleine Lektion zu erteilen, indem er eben mit seinem Drachen Caraxes die beiden Kingsguard-Mitglieder, Sir Stefan Darkling und Sir Laurent Marbrand, die wir jetzt hier auch kennenlernen, obwohl ich glaube, einer von beiden war auch schon mal zu sehen in einer früheren Folge. Und er versucht ja von denen so ein bisschen Loyalitätsschwur dort mit Gewalt einzufordern, wobei man natürlich sich auch fragen kann, ob sie da überhaupt eine Wahl haben, also nicht Ja zu sagen. Aber das fand ich eben auch eine spannende Szene, weil Caraxes ja unfassbar gut choreografiert dieses Spiel von Daemon mitspielt, ne? Also erst versteckt er sich da hinterm Berg oder so und dann im dramatisch perfekten Moment kommt er da hervor. Und wenn man dann eben sieht, wie die Drachen später in der Finalszene nicht mehr gehorchen, finde ich das schon ziemlich krass, dass Daemon seinen Drachen so gut unter Kontrolle hat und auch Rhaenyra so einen starken Bund hat mit Syrax, dass Syrax da sogar mitleidet und so.
Ich glaube auch, dass das deutlich gemacht werden sollte, dass Daemon ist ja auch schon älter, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Ich glaube, Daemon ist hier in den End-40ern oder Anfang 50ern, ne? Also er hat ja schon viel Erfahrung mit. Ich glaube auch, dass das uns nochmal deutlich machen sollte, dass diese Erfahrung natürlich auch dich dazu bringt, deinen Drachen hoffentlich gut zu kontrollieren. Und er ist wirklich perfekt kontrolliert, ne? Wahnsinn.
Ja.
Aber ich dachte mir auch so, wäre ich jetzt einer der Ritter, würde ich auch denken so, okay, entweder Dracarys oder ich weiß nicht, ob das jetzt, wäre ich jetzt auf der Rhaenyra-Seite, wüsste ich nicht, ob ich denen jetzt trotzdem vertrauen sollte, wenn sie die Entscheidung für mich getroffen haben, wenn die Alternative Dracarys gewesen wäre.
Ja, ich finde das aber auch nochmal einen sehr besonderen Rückbezug darauf, was ja auch vielleicht wieder, da könnte unser Historiker uns wahrscheinlich auch unzählige Beispiele nennen, so in der Geschichte immer wieder so war, ne? Wenn es so ein Zerwürfnis gibt zwischen zwei Linien, dann muss sich jeder im Reich entscheiden, selbst der kleinste Graf. Und wenn er sich falsch entscheidet, dann ist das vielleicht sein Ende gewesen. Und wir haben das ja schon bei den Grünen gesehen, wie Otto da die kleinen Lords alle auf Linie bringt und jetzt hier genau dasselbe. Du hast, also in so einem Bürgerkrieg, in eine Familienfehde wird am Ende das ganze Reich mit reingezogen und keiner ist glücklich. Das ist ziemlich furchtbar.
Das ist übrigens, finde ich, sehr schön auch nacherzählt so ein bisschen in Dunk and Egg. Ich weiß nicht, ob du die auch gelesen hast, die Bücher.
Ja, habe ich. Ja.
Da finde ich das ja immer interessant. Da begegnen sie ja auch vielen, sage ich mal, Lords, die sich falsch entschieden haben.
Und dann in der Blackfyre Rebellion.
Genau. Und dann ist es ja auch, ich meine, es sind irgendwie 4, 5, 6, wie viele Blackfyre Rebellions gibt's? Ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass du dich immer auf die richtige, die siegende Seite entschieden hast, ist ja auch relativ klein. Also wir können da mal eine Wahrscheinlichkeitsberechnung machen. Und da dachte ich mir auch so, Gott, wie ätzend. Und ich meine, das ist ja, wie du schon sagst, aus der Geschichte auch rausgeholt. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier mit den 10.000 einzelnen, was sind das, nicht Vassallen, nicht Staaten, was waren das in Deutschland, die einzelnen
Herzogtümer.
Ja, sowas, so. Ne? Noch kleiner. Mhm. Also, ne? Mhm. Die Aufteilung in Deutschland war ja auch sehr kleinteilig. Und also das, da gebe ich dir recht. Ich finde, das ist wahnsinnig gut gelöst. Und das ist ja auch immer das, was ich auch so liebe. Und ich glaube, so viele auch lieben bei Game of Thrones, dass diese Häusergefolgschaft und die Frage, wer gehört zu wem, ist einfach wahnsinnig spannend.
Ja. Ich fand das bei Dunkin' Egg auch so cool. Da gab es ja auch den einen Lord, auch ein kleinerer Lord, der einfach auf beide Seiten gesetzt hat. Und der hat seinen einen Sohn zu denen geschickt und seinen anderen Sohn zu den anderen, um für alle Fälle abgesichert zu sein, dass er sagen kann, ja, ich habe euch doch unterstützt. Und sowas Ähnliches haben wir hier jetzt tatsächlich auch mit den Cargill-Zwillingen, ne? Weil wir haben ja Sir Eric, der für Rhaenyra kämpft, und wir haben Sir Arryk, der für Aegon kämpft. Und da können wir dann vielleicht auch direkt mal weiterspringen zu der Bestattungsszene. Ja, unsere nächste Feuerbestattung, die wir sehen. Und die wird ja dann unterbrochen durch Sir Arryk, der tatsächlich jetzt auch die Krone von Viserys mitbringt, um sie Rhaenyra zu überreichen. Für mich wahrscheinlich der schönste Moment der ganzen Folge, muss ich ehrlich sagen. Ich war unfassbar gerührt davon zu sehen, wie sobald Rhaenyra diese Krone trägt, und wir haben ja auch wieder diesen Rückbezug darauf, dass Daemon sie ihr aufsetzt, so wie Daemon ja auch in der letzten oder in der 8. Folge seinem Bruder nochmal die Krone aufgesetzt hatte. Sie sieht aus wie Viserys, von jetzt auf gleich. Die Krone sitzt auf ihrem Kopf und ihre Haare, sie trägt sie so offen, so leicht lockig, und sie sieht einfach aus wie ihr Vater. Das hat mich sehr berührt. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Ja, und sie trägt ja auch noch so was Blau-Rotes, was ja Viserys auch lange trug. Deswegen, ich dachte auch so, krass, sie sieht komplett aus wie ihr Vater. Ich fand aber auch sehr bewegend. Ich dachte mir nämlich gerade, wie du schon vorher sagtest, die beiden anderen Ritter müssen irgendwie schwören oder verbrennen. Und dann dachte ich mir, Sir Arryk, ist es jetzt mit E oder mit A?
Mit E.
Sir Arryk, was Besseres kannst du ja gar nicht bringen, um deine Gefolgschaft zu bekunden.
Dass er den Eid von sich aus gleich mit ableistet und die Krone überliefert. Er ist echt der MVP. Er hat ja sogar Rhaenys befreit, wenn wir uns zurückerinnern, was ja auch ein wichtiger Move war für die Schwarzen.
Total. Und ich muss auch sagen, ich fand es auch eine der schönsten Szenen, gerade musikalisch. Hast du auf die Musik geachtet in der Szene?
Das war das gute alte Rhaenyra-Theme, als ihr damals die Treue geschworen wurde von den Lords, oder?
Das war so ein Zusammenschnitt. Fand ich ganz interessant. Ich glaube, es war erst The Princess That Was Promised und dann ging es rüber in das Rhaenyra-Theme mit diesem, also nicht Chor, ist es nicht, ist eine Frau, ne? Die singt.
Dieses
Wir versuchen es gar nicht erst. Aber da habe ich auch ein schönes Feedback bekommen von Bastian via Instagram, der nämlich auch meinte, dass diese Szene, diese Musikstücke, weil die wirklich, die sind sehr hart hintereinander geschnitten. Und du denkst fast so, huch, irgendwas stimmt da nicht, weil das ja eigentlich eher so ein No-Go ist. Du würdest ja nicht zwei Musikstücke so hart connecten. Aber es funktioniert so fantastisch, weil natürlich auch diese Krone so krass aufgeladen ist. Ne? Und das finde ich ist so, das finde ich so schön bei Game of Thrones. Ich habe noch ein bisschen Kronenlore rausgesucht, falls es dich interessiert.
Sehr gern, ja.
Weil ich liebe ja immer Schwerter-Lore und Kronen-Lore. Und ich finde ja immer ganz interessant, jetzt im Unterschied zur Aegon-Krone, die wir ja gesehen haben bei jetzt Aegon dem Zweiten, der also die Krone von Aegon, den Eroberer, dem Ersten trägt, die ist ja so sehr schwarz, also Valyrian, ne? Hat ja eigentlich, wie gesagt, diese roten Blutrubine, die da sehr groß und dominant sind und ist ja sehr so, mehr so eine Kampfkrone, wenn ich das jetzt sagen darf, irgendwie vereinfacht, die ja auch, wie gesagt, Aegon für die Eroberung Westeros benutzt hat. Und ich fand ganz schön, dass also Jaehaerys damals diese kämpfende Krone nicht haben wollte, sondern dass halt extra diese Krone angefertigt wurde, weil er ja auch diesen Pakt mit dem Glauben der Seven, also mit der Kirche Westeros mehr oder weniger eingegangen ist. Und auf die Krone, die also jetzt aus, ich weiß nicht, Gold und Silber, aber vor allem Gold ist, sind halt die einzelnen großen Häuser auch eingefügt. Als dass sozusagen Westeros verbunden wird und zusammengehalten wird. Und wir wissen ja auch, dass Jaehaerys ein sehr friedvoller König war, der eine sehr lange friedvolle Zeit für Westeros eingeläutet hat. Und deswegen fand ich das hier auch wieder ganz schön, dass also Rhaenyra, die eigentlich ja Frieden möchte, auch die Friedenskrone mehr oder weniger trägt.
Oh, das gefällt mir richtig gut. Das ist so schön, wie selbst die kleinsten Dinge alle so aufgeladen sind mit Bedeutung, dadurch, dass dieser Kosmos von George R. R. Martin einfach so reich ist. Sehr cool.
Und übrigens, der Song ist auch bei Spotify drin oder anderen Musikdiensten. Also wenn ihr gucken wollt, er heißt The Crown of Jaehaerys.
Anna, ich hätte eine Frage, was diese Szene angeht. Warum muss Rhaenys eigentlich nicht knien?
Weil Rhaenys ist. Sie muss ja nirgendwo knien. Sie kniet dort nicht, sie kniet auch nachher im War Council nicht. Rhaenys ist einfach, glaube ich, so ein Badass, dass sie nicht kniet.
Und ich muss passt auch sagen, das für dich?
Ich bin so ein bisschen verwirrt davon, weil ich ja auch immer denke, wenn sie nicht kniet, würde ich ja immer denken, dass vielleicht andere Personen auch drauf, auf den Gedanken kommen, nicht zu knien. Das ist ja immer so ein schlechtes Beispiel, weißt du, wenn du es einmal
tatsächlich knien ja auch ein paar Wachen nicht, muss man ehrlich sagen. Die Wachen, die mit den Speeren dort stehen, die knien auch nicht.
Na gut, aber du weißt, was ich meine, weißt du? Also, und ich fand es ja auch sehr bewegend, dass dann Daemon, nachdem er die Krone sehr lange anguckt, sich dann ja auch verbeugt vor Rhaenyra und sagt, my queen. Ich wurde ein bisschen traumatisiert durch Jon Snows, my queen. Ne? Aber ich habe das dann auch schnell wieder verdrängt durch die schöne Musik. Ich glaube, das soll einfach auch diese Badassigkeit von Rhaenys zeigen und auch dieses, dass sie ja weiterhin sagt, es ist nicht mein Krieg, aber sie ja trotzdem auch in den Krieg eintritt.
Mhm. Für mich auch noch von der anderen Seite betrachtet, ich glaube, Rhaenys ist auch wirklich die Einzige, die in Rhaenyras Augen nicht knien muss. Denn wir sehen ja in dieser Episode auf sehr, also auf wunderschön subtile Art, es sind teilweise wirklich nur so Blicke, die sich die beiden Frauen zuwerfen, dass sie endlich so eine Beziehung auf Augenhöhe gefunden haben. Lange Zeit hat Rhaenys ja die kleine Göre Rhaenyra nicht so ganz ernst genommen. Aber jetzt, wo sie eben sieht, dass sie tatsächlich die einzige Person hier in Dragonstone ist, der das Wohl des Reiches auch am Herzen liegt, respektiert sie, glaube ich, ganz neu. Und dementsprechend würde ich sagen, muss sie auch nicht knien, Rhaenys, weil Rhaenyra sie so achtet und andersrum jetzt auch genauso. Das passt für mich eigentlich auch sehr gut deshalb.
Stimmt, da ist ganz viel Respekt, aber auch Vertrauen, ne? Wenn du jetzt auch ansprachst, dass das Vertrauen zwischen Daemon und Rhaenyra ja auch ein bisschen wackelt, nenne ich es mal so. Ich glaube, dass sie kein Problem hat, Rhaenys zu vertrauen. Und Rhaenyra macht ja auch alles richtig. Nachher im War Council lädt sie ja auch beide Enkelinnen von Rhaenys zum Tisch. Ja,
genau. Und wir sehen ja auch, dass die eine, nämlich Rhaena, die noch keinen Drachen hat leider und mit dem kleinen Luke verlobt ist oder war, sie ist jetzt ja auch ihr kleiner Mundschenk, ne? So wie Rhaenyra das eins für Viserys war und sie bringt ihr da ihren ersten Negroni Spagliato mit Prosecco in it.
Aber Bjarne, sie macht es ja richtig. Sie ist nicht nur der Mundschenk und muss dann weg vom Tisch, sondern sie ist Mundschenk und darf an den Tisch.
Ja, Rhaenyra hat gelernt aus ihrer eigenen Erfahrung.
Ja, und du denkst ja immer, es kann in beide Richtungen gehen. Entweder disst sie sie, ne, weil sie gedisst wurde, aber nein, sie involviert sie, weil sie es nicht wurde.
Oh. Wollen wir denn mal zu dieser, das ist jetzt im Prinzip die erste Tischszene, wo der Tisch endlich auch leuchten darf. Das haben wir jetzt schon vorweggenommen, weil wir uns nicht zurückhalten konnten. Aber wir können jetzt mal das Drachenzahlenspiel vielleicht aufmachen, das sich Mario eigentlich letzte Woche ja gewünscht hatte. Aber ich hatte so eine Ahnung, dass die Serie das jetzt selber nochmal aufmacht. Und so ist es ja auch. Einige sind vielleicht, also genau, wir sehen Daemon, der einfach aufzählt, wie viele Drachen die Grünen haben, wie viele die Schwarzen theoretisch haben. Die vier Drachen der Grünen, da könnte ich mir vorstellen, dass einige verwirrt sind, weil man ja eigentlich nur von drei Drachen explizit bisher weiß. Kannst du uns da helfen, wer der vierte ist?
Ich überlege mal gerade. Also was immer einfach ist, so sich gedanklich zu behalten, wer Drachen hat bei den Grünen, ist einfach, dass ihr denkt, die Generation, also die Kindergeneration von Viserys und Alicent. Wenn man sich das einfach vor Augen macht, ist es, finde ich, relativ einfach, diese drei Hauptdrachen sich zu merken. Aegon mit Sunfire, Helaena mit Dreamfire, was finde ich auch eine gute Kombination ist, weil es halt, also Aegon, Sun im Sinne von Gold, Krone, Helaena, Dream im Sinne von, weil sie so träumerisch ist, in Anführungsstrichen. Wir haben den dritten natürlich mit Aemon, ne? Also Vega, klar, haben wir groß erlebt. Und dann hat natürlich der vierte, der angeblich in Oldtown ist, den wir noch nicht erlebt hat, hat noch einen Drache und das ist Tessarion. Und sozusagen, denkt immer dran, nur diese Generation der Alicent Viserys Greens können Drachen reiten. Das sind die vier, die sie haben. Und wer dann noch im Dragon Pit rumschlummert oder wo noch ein paar Eier sind, das ist jetzt gar nicht so wichtig. Aber denkt immer dran, es sind drei Hauptdrachen von den drei Hauptkindern und dann gibt es noch einen vierten Sohn, der auch Drachenreiter ist. Kann man das so einfach vereinfachen?
Ich denke schon, ja. Also natürlich Jaehaera, Jaehaerys, die haben auch Dracheneier bekommen und sie sollten auch Drachen kriegen, aber das dauert einfach noch so lange, bis die überhaupt da sind, wenn es überhaupt gut geht, weil auch aus nicht jedem Ei muss ja ein Drache schlüpfen. Das passiert ja leider auch manchmal, so wie es bei Rhaena ja passiert ist. Deshalb im Moment können die Grünen wirklich nur auf vier Drachen zählen, wie es aussieht. Andererseits die Schwarzen haben ja da wirklich viel, viel mehr, wobei man ja auch sagen muss, dass Daemon da schon ein bisschen vielleicht ein bisschen zu viel einkalkuliert. Wir haben ja auch diesen wunderschönen Blick von Rhaenys, als er ihren Drachen Maelys aufzählt, so, dass der auch safe mit dabei ist, wo sie so guckt, ist er das? Ich weiß nicht.
Vielleicht nicht bei dir, bei Rhaenyra vielleicht.
Genau, also natürlich Rhaenyras und Daemons Drache sind recht sicher. Dann haben wir natürlich auch noch die drei Drachen der Kinder oder hatten drei, jetzt sind es nur noch zwei leider. Und genau, dann sind da noch so ein paar Drachen, wo es ein bisschen kompliziert ist. Seasmoke haben wir uns ja auch lange gefragt, was wurde aus dem Drachen von Laenor? Der ist anscheinend in Driftmark geblieben und wartet dort auf seine Rückkehr oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall gibt es den noch und der ist wohl auch frei jetzt wieder. Und wir haben in dem Dragonmount, das ist eben auf Dragonstone auf der Insel, dieser große Berg, in dem Daemon jetzt auch wieder seinen Gesang angestimmt hat und neulich auch schon die Eier von Cyrex geerntet hat. Da leben auch noch ein paar Drachen, unter anderem Vermithor, den wir ja auch sehen in der Gesangsszene. Das war der mächtige Drache von Jaehaerys, dem König vor Viserys. Es wird, glaube ich, wieder sehr verwirrend. Meinst du, die Leute kommen mit? Ja, ich hoffe es. Genau, Vermithor.
Kurze Klammer auch dazu, Vermithor, ich sag mal Vermithor, ich weiß nicht, heißt er so oder Vermithor?
Wahrscheinlich TH, ja, wahrscheinlich hast du recht.
Also Vermithor, vielleicht auch einfacher auszusprechen, ist halt auch extrem groß und alt. Also denkt immer dran, Vega ist natürlich die größte, die da draußen rumfliegt, aber Vermithor ist jetzt sehr nah dran. Deswegen glaube ich, macht es auch Sinn, dass Daemon zuerst zu ihm oder ihr geht, weil sie natürlich auch Macht brauchen, also Größe.
Genau, das würde den Vega-Vorteil der Grünen einfach wieder kippen, wenn man dann auch noch einen Vermithor auf seiner Seite hätte. Ich fand es sehr interessant, dass einige Leute anscheinend das so ein bisschen falsch verstanden haben. Und wenn ich drüber nachdenke, kann ich gut sehen, warum das so ist. Viele dachten tatsächlich, dass in der Gesangsszene, wo Daemon eben Vermithor dort Vermithor ein Lied vorsingt, einige dachten, das wäre Vega tatsächlich und dass er Vega so auf eine Art hypnotisiert, um sie hinzuweisen, dass sie den kleinen Luke angreifen soll, um damit den Krieg loszutreten, den er die ganze Zeit forcieren will, was ich einen unfassbar krassen Read finde. Also das würde den Daemon-Charakter nochmal auf ein ganz neues, böses Niveau heben, aber es ist wirklich nur ein Missverständnis. Also er singt für Vermithor und die Idee ist, dass man diesen reiterlosen Drachen auch wieder ins eigene Team mit reinbringen kann.
Vielleicht auch ganz gut zur Unterscheidung. Vermithor ist, glaube ich, der irgendwas mit, also er ist bronzefarbig.
Genau.
Also er ist so ein Tick bräunlicher.
Bronze Bitch.
Genau, also er ist wahnsinnig mächtig, wie gesagt, aber halt so bronzen im Vergleich zu einem Vega, der ja eher so ein bisschen muschelig grau ist und sehr verzottelt und sowas.
Genau.
Und das ist bei Vermithor noch nicht ganz so. Also er ist, wie gesagt, auch sehr alt oder sie, aber noch nicht so alt und zottelig.
Wir haben auch noch Silverwing, das ist der Drache von Jaehaerys Frau. Also sozusagen, ja, der Partner für Vermithor. Ich weiß nicht, ob zwischen den Drachen dann auch was lief, da haben wir schon oft drüber diskutiert, ob die Drachenreiter und die Drachen miteinander daten. Aber genau, das ist eben der Drache der vorherigen Königin.
Kurze Klammer, ich glaube, das haben wir erwähnt. Und ich glaube, das war auch das Beispiel, wo es mal so war. Also, dass die Menschen verpartnert waren, Jaehaerys und seine Frau Alysanne. Und die Drachen waren auch verpartnert von den beiden.
Oh, dann also können sie auf Doppeldates gehen.
Genau, in dem Beispiel war es. Ich sah dann auch die beiden so knutschen, weißt du? Die Drachen knutschen und die Reiter.
Da gibt es sicherlich viel Fanfiction.
Ich glaube, in dem Punkt war es.
Genau. Und wir haben auch noch drei wilde Drachen. Ich habe es am Anfang schon einmal angesagt. Das ist so eine Frage, was wilde Drachen einem eigentlich bringen. Weil wilde Drachen wurden noch nie von einem Reiter gezähmt und es ist unfassbar gefährlich, das zu versuchen. Da sind auch viele Menschen schon dran gestorben. Das ist zum einen Grey Ghost, der auf Dragonstone angeblich lebt. Wir haben Sheepstealer, meinen Favoriten. Und wir haben The Cannibal. Und The Cannibal, man kann es sich vom Namen schon ableiten, der hat ab und zu mal Appetit auf andere Drachen. Und die Frage ist natürlich jetzt für Staffel 2 dann auch, welche Rolle diese wilden Drachen spielen. Ich finde das ein unfassbar cooles Element, dass wir da noch so eine Art Wildcard haben auf der Seite der Drachen. Und ja, ich freue mich schon sehr zu sehen, was daraus wird.
Jetzt versuche ich mal so ein bisschen eine Mario-Frage zu implementieren. Nein, du musst keine blonden Haare haben, um diese wild lebenden Drachen vielleicht bändigen zu können. Es reicht halt, wenn du auch irgendwo valyrisches Blut hast. Also in dem Falle Targarisches Blut, so rum. Also wenn da irgendein Bastard, sorry, wenn ich immer dieses Wort benutze, aber ich glaube, so ist es einfach in der Welt, in der wir leben. Also wenn da wirklich nur ein Funken von Blut irgendwo durchgewandert ist, kann es sehr gut sein, dass diese Person den Drachen auch bändigen kann. Aber wie du schon sagtest, also es ist super gefährlich. Du kannst sehr leicht da verbrutzelt werden oder runtergeworfen werden vom Drachen im Flug. Das ist unfassbar gefährlich.
Ja, Wir wissen natürlich, und da macht die Serie auch einen kleinen Cut genau in ihr Gesicht, dass Rhaenyra noch dringend einen Drachen sucht. Vielleicht kommt sie ja für Vermithor oder Silverwing in Frage, vielleicht auch für Seasmoke, den Drachen ihres Onkels. Ja, ich würde ihr raten, sich von den Wilden erstmal fernzuhalten. Das sollte die letzte Option sein, genau.
Ja, ich denke auch immer, ich würde da auch nicht irgendwie am Strand spazieren gehen wollen, wenn irgendwie der Cannonball irgendwo rumfliegt oder Sheepstealer und vielleicht
zumindest nicht als Schaf.
Ja. Also, ich finde das immer eigentlich ganz eine wilde Vorstellung. Wir haben ja auch gehört am Anfang der Staffel, dass ja auch Vega lange Zeit einfach irgendwo rumflog und ihr Unwesen trieb. Also, ja.
Hanna, du hast gerade valyrisches Blut gesagt. Und soweit wir wissen, gibt es ja nur zwei valyrische Familien in Westeros, nämlich die Targaryens und die Velaryons. Aber ich bin da selber jetzt nicht so der Superexperte. Kann es sein, dass es dann noch eine dritte Familie gibt, die wir kennengelernt haben in dieser Folge?
Ach, danke für diese Vorlage. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich bin dir so dankbar, denn es wurde endlich, wurde nämlich das gesagt, was du gerade schon angedeutet hast. Es wurde ja immer kolportiert irgendwie in Game of Thrones und vor allem jetzt auch in House of the Dragon, dass es nur zwei valyrische Familien gibt in Westeros, die Targaryens und die Valyrians. Und die Valyrians natürlich, ne, große Schifffahrtsfahrer, aber keine Drachenreiter. Es gibt aber noch ein anderes Haus, was also sozusagen, ich weiß gar nicht, sogar vor dem Untergang von Valyria oder mit den beiden Häusern, ich weiß gar nicht, wie genau die Timeline da ist, nach Westeros rübergekommen ist. Und das ist das Haus Celtigar. Ich sag immer Celtigar, weil ich das irgendwie, ich finde ja immer, wenn du im Buch etwas liest, dann bleibt es so im Kopf, wie du es damals im Buch irgendwie gelesen hast. Also es ist mit C vorne geschrieben, ich glaube, es wird mit K ausgesprochen, Celtigar. Und das Haus wird endlich mal erwähnt, weil es natürlich auch, sag ich mal, jetzt da im Umland ist von Dragonstone und Co. Es ist natürlich ein Haus, was sehr den Targaryens und Valyrians, ne, zuspricht. Also es ist auf deren Seite. Und was halt ganz süß ist, ist, das Wappen besteht halt aus sehr vielen Krabben wieder. Also wir haben wieder einen Krabbenrückbezug. Und das Größte, warum ich dieses Haus immer mal sehen wollte oder Vertreter davon, ist, dass sie halt nicht ein valyrisches Schwert haben, sondern eine valyrische Axt. Gerne.
Richtig cool.
Ich will die valyrische Axt sehen. Und nur deswegen würde ich das wirklich sehen. Weil wie gesagt, das sind keine großen Schifffahrtspieps, das sind keine Drachenpieps. Das können die nicht. Die können sowieso nicht viel. Die sind auch nicht besonders mächtig oder so. Aber sie sind, wie gesagt, ein valyrisches Haus und sie haben eine fucking valyrische Axt. Und ich bin sehr froh, dass endlich mal die Erwähnung stattfindet. Und ich will in der zweiten Staffel die scheiß Axt sehen.
Ich war jetzt ziemlich überrascht von deiner Liebe für dieses Haus, besonders weil eben das Wappen aus Krabben besteht und wir wissen ja von Beginn dieser Staffelbesprechung, dass du nichts mehr hast als Krabben.
Nee, das stimmt nicht. Ich finde die, wie gesagt, nicht niedlich. Ich würde die halt nur essen.
Ah, okay. Also kriegst du immer Appetit, wenn du das Logo siehst von den Celtigar.
Nein, aber ich finde es auch immer süß, wenn diese Wappen, das hatten wir ja, glaube ich, schon hier bei den Ritter mit den Kisses and
Knights and Kisses.
Sowas, ne? Also wenn Wappen nicht nur ein Logo sozusagen haben, sondern viele kleine, finde ich immer ganz interessant. Und jetzt haben wir halt ganz viele kleine Krabben auf weißem Hintergrund.
Ja, und Skulls and Kisses, sorry, ich habe mich gerade versprochen. Also Schädel und Lippen.
Und das Beste war, ich glaube, es gibt keinen sozusagen Satz oder wie heißt das, Motto, die dieses Haus hat. Und dann schrieb jemand, ich habe den Namen leider vergessen, gestern bei Twitter, we don't give a crab. Bester Joke. Sorry, ich habe deinen Namen vergessen.
Wir haben ja auch eine Erwähnung an diesem, genau, also wir lernen den Lord Celtigar kennen an dem Kriegstisch. Und wir haben eine implizite Erwähnung auch. Er ist leider nicht anwesend, sondern er wird nur angesprochen von Lord Groby Tully wieder oder Grover, wie er leider feigerweise genannt wird in der Serienadaption, anders als im Buch. Und wir sehen eben bei dieser Planung, und ich liebe das, das ist ja genau das, was ich letzte Woche vermisst habe in der grünen Episode, diese Planung mit den Häusern. Wer ist auf wessen Seite? Was können wir denen bieten, damit die für uns kämpfen? Wie viele Mann haben wir gerade in unseren Streitkräften? Wie viele brauchen wir noch? Und da hat Daemon auch die taktische Losung rausgegeben. Das Schlüsselland in diesem bevorstehenden Bürgerkrieg sind die Riverlands. Und dementsprechend muss unbedingt Lord Tully überzeugt werden. Und den will er ja auch selber jetzt ins Visier nehmen mit einem Besuch. Das habe ich erst, ich verwechsel jedes Mal, das habe ich leider in der Review falsch geschrieben, jedes Mal die Riverlands und das Vale. Und ich dachte erst, warum will Daemon ausgerechnet ins Vale fliegen, wo er ja von allen gehasst wird, nachdem er seine Frau wahrscheinlich dort ermordet hat. Aber das übernimmt ja stattdessen jetzt tatsächlich Jace, der einmal ins Vale fliegt, um das Haus Arryn zu überzeugen, und er soll auch noch nach Winterfell fliegen, um das Haus Stark zu überzeugen. Wobei man sich fragen kann, was es bringt, die Starks auf seiner Seite zu haben, weil bis die sich dann mal irgendwie bis die mal aus der Pötte kommen und ihre Armee bis in den Süden geschickt haben, ist der Krieg wahrscheinlich schon seit Jahren wieder vorbei. Aber gut, die Starks sind einfach mächtig und ich glaube, viele freuen sich jetzt auch sehr, dass wir sie in Staffel 2 wieder zu sehen kriegen.
Hey, und sag nicht gegen die Nordlichter hier. Nein, wie du schon sagtest, ich glaube, es ist bekannt, dass die Starks einfach sehr loyal sind, viele Kämpfer sind, gute Kämpfer sind und wie wir ja auch gehört haben, einfach wenn sie mal etwas geschworen haben und das hat ja der alte Stark, also das finde ich ja auch ganz interessant hier, wir haben ja Zeitsprünge mitgemacht, sprich die Lords, die ja damals die Treue zu Rhaenyra geschworen haben, sind ja oftmals nicht mehr da. Und das finde ich natürlich auch ganz interessant. Hältst du jetzt diesen Treueschwur aufrecht deines Vaters oder Onkels oder wer auch immer jetzt sozusagen der Vorfahre war, der ehemalige Lord oder nicht? Und da ist natürlich Stark sehr treu in dem Sinne und man glaubt, man hat sie auf seiner Seite.
Genau, also wie ich einfach gesagt habe, ich liebe das so, diese Häuser, diese Aufstellung zu sehen, die Zahlenspiele natürlich auch mit den Drachen und so, das hat mir wirklich gefehlt und deshalb, also da, spätestens da war ich völlig hin und weg von der Episode, natürlich auch schon die Krönung Rhaenyras hat mir super gefallen. Eine Szene, die mir beim ersten Mal schauen gar nicht so negativ ins Auge gestochen ist, weil ich verstanden habe, warum sie das unbedingt wollten und ich habe das irgendwie hingenommen, aber mittlerweile sehe ich das schon ein bisschen kritischer wieder, ist tatsächlich der Besuch von Otto. Wie hat dir das gefallen, dass Otto dann nochmal auftaucht in Dragonstone? Das Déjà-vu auch mit dem ganzen Moment auf der Brücke.
Also erstmal fand ich interessant, dass, genau, es passiert, glaube ich, Krönung, War Room und dann heißt es, ne, wir sehen ein Schiff mit einem grünen, dreiköpfigen Drachen. Da musste ich schon ein bisschen stutzen, denn nochmal ein bisschen Buchwissen einfach angedeutet. Wir hatten es ja auch schon erwähnt in der Krönungsszene in der letzten Folge, das eigentliche Wappen der Greens, und es ist verwirrend, ich gebe es zu, der Grün ist der goldene Drache, weil wie gesagt Aegon der Zweite einen goldenen Drachen hat, Sunfire. Und ich glaube, hier haben sie einfach gesagt, okay, das Wappen ist jetzt einfach auch ein grüner Drache, damit es nicht zu verwirrend ist. Wenn jetzt ein goldener Drache auch noch vorbeigesegelt kommt. Ich habe das Gefühl, dass sie jetzt versuchten, in der 10. Episode halt sehr viele Rückbezüge zum Anfang der Staffel zu machen. Und im Endeffekt muss ich auch sagen, dass ich die Szene gar nicht so sehr brauchte. Ich fand es eigentlich ganz cool, dass Rhaenyra nochmal hier mit Cyrax, ne, da landen konnte auf diesen schönen Stufen natürlich von Dragonstone, wobei ich mich fragte, wie oft ist sie da schon gelandet, denn eigentlich müsste hier dieses Geländer schon längst kaputt sein.
Die UNESCO würde das nicht gern sehen, dass sie da dieses Denkmal einfach so beschädigen.
Und ich habe dir ja erzählt gerne, oder? Ich war ja dort an diesem Ort, also wo diese Steintreppe, in Anführungsstrichen, die hoch zu einem Kloster führt auf der Halbinsel. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und es ist nicht so breit. Also da ist so eine ganz kleine Nook, wo es ein bisschen breiter wird. Aber keine Chance, dass da irgendwie vier Leute nebeneinander stehen könnten oder sowas.
Und Drachen.
Genau, aber jedes Mal freue ich mich, wenn dieser Ort da in Portugal, obwohl der hier, glaube ich, nachgebaut wurde. Ich glaube, die haben gar nicht dort gedreht, ne? Aber nur sozusagen, dass ihr denkt, es gibt diesen Weg, gibt es wirklich, den man auch begehen kann. Was ich interessant fand beim zweiten Mal gucken, und das ist eine Szene, das ist für mich so ein bisschen die Schlüsselszene, wo ich auch denke, Rhaenyra war ein bisschen unschlau und sie hätte es eigentlich wissen müssen. Otto sagt explizit, wir haben einige Häuser schon informiert und unsere, ich glaube, Terms and Conditions sagt er nicht, aber so ungefähr, bereits geschickt. Und er spricht explizit von Storm's End. Und da dachte ich mir, shit, da hätte eigentlich Rhaenyra hellhörig werden müssen, wenn sie den Lord scheinbar irgendwie 20 Jahre lang nicht besucht hat und gar nicht weiß, was da los ist vor ihrer Haustür. Die sind ja super dicht beieinander, die Stormlands. Das hätte sie einfach wissen müssen, dass Otto und die Greens einfach jetzt schon 2-3 Tage länger wussten, dass Viserys tot ist und natürlich schon ihre Raben, sind es Raben, ja, ne? Ja. Ihre Raben geschickt haben und natürlich vielleicht auch die Drachenreiter, die sie ja doch auch haben. Und da denke ich mir so, ah, doof. Und deswegen fragte ich mich, ob die Szene deswegen auch benutzt werden sollte, weil dann ja auch wieder Daemon sehr, sehr kampfeslustig ist. Er will ihn ja eigentlich sofort umbringen. Er sagt ja auch, wieder das C-Wort, was wir schon eingangs besprochen haben. Der ist ja schon komplett auf Krawall gebürstet.
Das haben sie auf Deutsch leider sehr entschärft. Da haben sie nur irgendwas wie Dumpfbacke oder keine Ahnung.
Also sie sagen das C-Wort, ne, explizit. Und da fand ich doch, dass diese Verdeutlichung, dass Rhaenyra eigentlich Frieden will. Und sie sagt ja auch, ich sag dir morgen Bescheid, ne, so, ob ich diese Terms annehme. Ja, obwohl ich die Terms auch ziemlich scheiße fand. Also was schlägt er ihnen eigentlich vor? Ja. Das war sehr simpel, fand ich.
Ich meine, eine große Geste war natürlich, dass sie endlich aufhören würden, Shit über Luke und Jace zu reden, dass sie Bastarde seien. Weil er hat ja explizit erwähnt, man würde sie als legitime Söhne anerkennen. Aber spätestens der Punkt mit den Kindern Daemons, dass sie dann da knappen und sowas werden könnten. Das war, glaube ich, wirklich auch nochmal eine persönliche Beleidigung an Damon, weil Otto und Damon ja noch nie die größten Fans voneinander waren. Also ja, es war wirklich nicht allzu diplomatisch.
Ich fand nur sehr schön, komischerweise auch ein bisschen was Positives mal zu Damon zu sagen in dieser Folge. Er sagt ja, ich würde meine Söhne eher sonst was machen lassen, als hier ein Cupbearer zu sein für Aegon.
Er hat gesagt, ich würde sie eher von einem Drachen fressen lassen. Ach so. Und das kommt nochmal leider sehr negativ zurück, ja.
Aber ich fand es sehr schön, dass er auch seine Söhne sagt. Also es ist so eine Kleinigkeit, aber das fand ich trotzdem sehr schön.
Ja, das stimmt.
Und ich habe das
Wobei er damit, glaube ich, auch seine leiblichen Söhne meinte. Ich glaube nicht, dass er da Luke und Jace meinte.
Ach, glaub, nee, weil es ging aber, glaube ich, auch um.
Ja.
Da hast du recht. Ja, shit. Ah, okay, ich nehme es zurück. Ich habe das Zitat nochmal gefunden hier. Otto sagt: Baratheon received generous terms. Also sehr großzügige Konditionen. Und ich finde, da hätte man hellhörig werden müssen.
Und Rhaenyra denkt sich, ich schicke ihnen einfach gar nichts, sondern sagt nur: Euda, du hast mir die Treue geschworen.
Dein Vater oder dein Onkel hat mir die Treue geschworen vor 20 Jahren.
Ja, genau, der Onkel. Wobei auch lustig ist, dass der neue Lord von mit dem Hause Baratheon, der Boris, dass der irgendwie älter aussieht als der damalige, den wir bei dieser Tinder-Swipe-Session damals kennengelernt haben. Aber gut, die Zeit ist ja vergangen.
Was ich noch ganz schön fand in der Szene, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Cyrax wirkte so, als ob er auch nochmal so ein bisschen königliches Bling-Bling bekommen hätte. Oder sie. Also es wirkte so, als ob sie eine Kette trägt und wie so eine goldene Helmkrone ungefähr noch dazu. Und das fand ich irgendwie ganz süß. Ja,
süß.
Ich dachte mir, wenn jetzt deine Reiterin die Königin ist, dann muss der Drache, finde ich, auch Bling-Bling kriegen.
Ja. Ich habe mich bei der Szene erstens gefragt, meinst du, sie haben das, weil wir haben ja, es ist ja eine einzige Spiegelung der Szene aus Folge 2, ne, wo Rhaenyra einfach dann damals die andere Seite noch eingenommen hat, nämlich die von Otto, und jetzt ist sie auf der Seite Daemons, als sie das Ei damals zurückholen wollte. Meinst du, sie haben das am selben Tag gedreht und sie haben einfach die Helligkeitsverhältnisse geändert, ein bisschen Sachen umgezogen und eben Emma Darcy und Millie Cock, Alcock ausgetauscht?
Millie Cock.
Sorry.
Sorry. Boah, keine Ahnung, also denke ich jetzt vielleicht mal nicht, könnte natürlich sein, ne, keine Ahnung. Fandst du jetzt, Otto sah sehr gleich aus? Ich meine, viel gealtert ist er ja auch nicht, ne?
Ich dachte mir nur, das wäre so praktisch und das wäre irgendwie lustig, wenn sich die beiden da einfach so den Staffelstab in die Hand geben. Das wäre wahrscheinlich ein rührender Drehtag gewesen, so. Aber gut, ist, glaube ich, letztendlich egal. Was mich aber wirklich gestört hat, Hannah, du hast es kurz im Nebensatz gesagt, Rhaenyra fliegt auf Cyrax und in dem Buch, wenn ich jetzt wieder die Buchklammer aufmachen darf, ist es ein riesiger Punkt in diesem ganzen Kapitel, dass Rhaenyra aufgrund dieser brutalen Geburt nicht flugfähig ist. Sie muss sich ausruhen und das ärgert sie so, dass sie einerseits nicht am Kriegstisch mitmachen kann und andererseits eben auch nicht auf ihren Drachen kann, um irgendwie die ganzen Lords zu besuchen und für sich zu werben und so. Und sie schickt ja dann stattdessen auch Luke und Jace und dementsprechend konnte man auch viel besser verstehen, dass sie ihre jungen Söhne in diese Gefahr bringt, dort auszufliegen in die weiten Lande, weil sie selber das eben nicht konnte. Aber wir sehen jetzt hier so ganz lapidar, nur für diesen kleinen Boss-Moment, dass sie fliegen kann. Also warum ist sie nicht diejenige, die nach Storm's End fliegt?
Ja, boah, du hast absolut recht. Also ja, es wäre auf jeden Fall schlüssiger gewesen. Komplett.
Und das andere?
Hätte auch nochmal deutlich gemacht, wie krass es überhaupt ist, ein Kind zu gebären. Also ich finde, also klar, ich meine, ich habe, wie gesagt, ich hatte auch Geschlechts-LK. Ich weiß, da gibt es auch so Quellen, wo Frauen einfach nur, ich weiß nicht, im Feld ein Baby geworfen haben und dann weiter im Feld rumgewerkelt haben und sowas. Also soll es ja auch vielleicht gegeben haben oder geben. Aber ich glaube, das Gros ist nicht so. Und ich finde hier, sie geht ja auch sehr normal, in Anführungsstrichen. Sie geht ja auch sozusagen durch das Spalier, ne, von Otto, wo ich auch dachte, finde ich ein bisschen gefährlich. Also der hätte ja auch einer sie einfach töten können. Hätte ich zum Beispiel gar nicht so aus Schutzgründen gemacht. Aber nee, du hast absolut recht. Ich glaube, das wäre sehr viel schlüssiger gewesen, gerade im Anblick dieser auch einfach der Gefahr ihrer Kinder. Ja.
Ja. Ein anderer Punkt, der mich zunächst gestört hat, ist der, dass ich mir denke, es ist sehr unlogisch, dass Otto sich dieser Gefahr ausgibt wiederum. Also quasi, ja, Rhaenyra hat sich in dieser Szene in Gefahr gebracht, aber dass Otto dort alleine hinreist, wo er doch weiß, dass Damon ihn eh schon seit Jahren umbringen will und jetzt auch Rhaenyra wahrscheinlich, weil er den Thron gestohlen hat. Das ist einfach, wir hatten es damals schon, es hat mich damals schon gestört, als Otto sich da Damon gestellt hat und sein Leben aufs Spiel gesetzt hat. Aber ich bin dann selber so ein bisschen auf eine Erklärung gekommen, die mir irgendwie ganz gut gefällt. Otto, der lebt ja seit unzähligen Jahren sein Leben lang unter Targaryens und der ist so nah dran und der hat schon alles miterlebt mit denen. Der hat jahrelang auch Daemons Angriffe immer so hingenommen. Und ich glaube, wenn ich das mal jetzt so ein Sprichwort umformulieren kann, der weiß einfach, bähende Drachen beißen nicht. Also egal, wie wütend er die Targaryens oft schon gemacht hat, am Ende haben sie bisher noch nie wirklich ausgeteilt. Und das ist ja auch in dieser Folge wieder der ganze Punkt. Rhaenyra traut sich nicht zuerst zu beißen. Und deshalb macht es dann vielleicht doch irgendwie Sinn, dass Otto einfach gemerkt hat, ja, die werden eh nichts machen. Die haben eine große Klappe, aber am Ende werde ich da wieder rausspazieren.
Finde ich eine gute Erklärung. Ich hatte eher daran gedacht, dass man auch nochmal verdeutlicht, wenn du eigentlich nur der Überbringer einer Nachricht bist, dass du eigentlich so ein bisschen wie heilig geschützt bist.
Ah ja, stimmt, das kommt weißt dann du, gut am Ende du, mit Luke wieder, ja.
Genau, du darfst die eigentlich nicht angreifen. Und ich meine, dass Daemon da überhaupt keinen Wert drauf legt, wissen wir auch schon vom Crabfeeder hier mit Crabfeeder mit der weißen Fahne und Co. Ne? Das ist ihm ja völlig Schnurz. Aber eigentlich ist das ja dieses Gastrecht, dieses, wie nennt man das, Messenger werden nicht angegriffen. Das ist ja eigentlich heilig, weil ich meine, sie hätten sie auch wieder abziehen lassen können und Cyrax, also Rhaenyra auf Cyrax oder auch Daemon auf Cyrax, das hätte ja auch das Boot einfach in Flammen anzünden können.
Ja.
Aber ich glaube, dass das nochmal die Heiligkeit der Nachrichtüberbringer verdeutlichen sollte.
Ja, das ist sehr gut. Stimmt, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Das macht doch sehr viel Sinn, es dann eben kurz vorher auch noch vor der Luke-Szene so reinzubringen. Ich glaube, wir kommen an einer Szene nicht vorbei.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Wir hatten ja letzte Woche so ein bisschen gesagt, dass dieser ganze Fußfetisch von Larys so Twitterbait war, wo sich die Leute draufstürzen können, weil es so schockierend ist. Und es ist natürlich ein bisschen geschmackloser Vergleich jetzt, aber für mich war die Würgeszene ein bisschen ähnlich. Hast du die Würgeszene gebraucht? Hast du irgendwas daraus ziehen können oder hat sie dich auch eher gestört?
Also wie Katharina vorhin auch schon in diesem Facebook-Post auch schrieb, sie konnte sie nicht einordnen. Und so bin ich auch immer noch. Also ich habe so verschiedene Theorien, die so ein bisschen in meinem Kopf rumschwirren. Ich fange ja einfach mal an und du kannst sagen, ob du das auch dachtest oder anders. Ich dachte mir zum einen wieder, dass es, sage ich mal, diese etwas doch plumpe, wie ich finde, Zweiteilung zwischen den aggressiven, kriegsspinnenden Männern und den Frieden wollenden Frauen nochmal verdeutlichen soll. Und dass auch Rhaenyra jetzt, sage ich mal, ihr Mann, wo ich eigentlich dachte, dass die eine sehr liebevolle Beziehung haben miteinander, wir denken an diese sehr schöne Hochzeitsszene ja auch zurück, dass sie ihm trotzdem nicht vertrauen kann de facto, denn mit einer Hand kann er sie umbringen. Und das ist ja auch, sage ich mal, das ist ja auch eine ganz klassische feministische Darstellung, dass was ist die größte Angst eines Mannes, dass eine Frau über ihn lacht, was ist die größte Angst einer Frau, dass ein Mann sie umbringt. Ne, also, dass das nochmal verdeutlicht wird, dass er wirklich mit einer Hand, weißt du, kann er sie erwürgen. Und dann ist einfach alles vorbei. Bumm, aus, Ende. Also, ich wusste nicht, ob das mir irgendwie deutlich gemacht werden sollte. Ich wusste auch nicht, dass jetzt Daemon vielleicht irgendwie auch sehr enttäuscht ist, dass er jetzt nicht eingebunden war in dieser Prophezeiung. Also, dass es auch so eine Art, wieder so eine Art von Eifersucht, Neid ist, dass Rhaenyra als Tochter von Viserys da eingeführt wurde in die große Prophezeiung, ins größere, biggere Picture, ne, der Targaryens. Und er, der ja doch auch sich für Geschichte und Valyria interessiert, wir haben ja gesehen da in Pentos, wie er Bücher liest und sowas, dass er es einfach nicht wusste. Und dass er dann im Affekt irgendwie seine Wut an ihr auslässt.
Ja.
Dritter Punkt, und dann gebe ich gerne ab, ob man auch nochmal die Trauer und Verwirrtheit von Daemon nochmal deutlich machen sollte. Ich meine, er hat ja auch seine Tochter verloren, das dürfen wir nicht vergessen. Mhm. Er ist jetzt auch in einer Art von Kriegszustand. Er hat nicht die Krone, seine Frau hat die Krone. Ne? Er hätte ja auch nochmal ein Anrecht, ein entfernteres Anrecht auf die Krone als Bruder von Viserys. Dass da alles irgendwie zusammenkommt und er das dann so auslässt in dieser Art von Gewalt. Das finde ich aber auch die blödeste Argumentation.
Mhm. Ja, also ich habe da gar nicht so viel dazu, weil ich einfach auch so ratlos bin. Ich fand es sehr schön, diese drei Interpretationen mal zu hören. Was ich mir einfach nur dachte, dass die Autorinnen einfach wieder Daemon ein bisschen in der Ambiguität lassen wollten. Und das ist für mich so ein bisschen ähnlich wie das, was ich letzte Woche meinte mit komplex und kompliziert. Ich finde, Ambiguität drückt sich nicht zwischen den Extremen aus. Und ich finde, Daemon wirkt einfach wie ein bipolarer Mensch. So, er in einer Folge liebt er Rhaenyra abgöttisch, in der nächsten wirkt er sie, sondern mehr so in der Mitte. Und ich finde, wir hätten nicht gebraucht, diese übertriebene Szene, Gewaltszene von ihm zu sehen, um zu wissen, dass er kein guter Ehemann ist, dass er ein auf eine Art ein böser Mensch ist. Denn es hätte für mich schon gereicht, was ich furchtbar genug finde, zu sehen, wie er Rhaenyra komplett allein lässt mit allen, wie er ihre Schreie ignoriert und all das, völlig unsensibel. Und das hier war, wie ich sagte, für mich eher wieder so, okay, die wussten, das wird sofort rausgezogen, das wird bei Twitter umgehen und tatsächlich ist das auch eine der Szenen, die mir schon gespoilert wurden, weil einfach sich die Leute so darauf gestürzt haben, zu sehen, dass Daemon Rhaenyra wirkt, ist einfach irgendwie Gesprächsstoff sofort. Und wenn das wirklich die Hauptmotivation war, dann finde ich die Szene leider sehr bedauerlich. Und mir hat insgesamt auch die Dynamik besser gefallen, zu sehen, wie Daemon immer so ein bisschen hier dominant war mit allen Leuten. Und dann hat er Rhaenyra bekommen und plötzlich war er so ein Sub. So wie wir es ja auch in der 8. Folge gesehen haben, wo er immer erst ihren Befehl abwartet. Darf ich jetzt Vaymond umbringen? Und wir sehen so ein ganz leichtes Nicken von Rhaenyra an seine Stelle, dass er es darf, dass sie es ihm erlaubt. Und in der Rolle hat mir Daemon deutlich besser gefallen, als jetzt hier in dieser, weiß ich nicht, Toxic Masculinity, Unsicherheit. Das finde ich irgendwie als Charakter gar nicht so faszinierend, weil wir es einfach schon so oft auch gesehen haben.
Was haben denn, wenn es bei Twitter und so ausgeschlachtet wurde, was war denn dort die Erklärung? Weißt du das noch ungefähr? Oder war das einfach wirklich für eine Diskussion, die gar nicht begründet werden konnte?
Es war mehr so, oh, ist das krass, so Daemon ist doch böse und keine Ahnung. So in der Art. Ich habe jetzt nicht weiter recherchiert oder so, ob da Leute auch gute Takes zu hatten. Deshalb bin ich froh, dass du gerade noch welche hattest. Aber es war einfach so, weil es halt Schockeffekt hatte.
Ich fragte mich, weil ich finde diesen Ansatz, dass sich Rhaenyra auch Daemon nicht sicher sein kann, finde ich eigentlich ganz interessant. Weil sie kann sich jetzt ja Rhaenys irgendwie sicher sein. Und dann finde ich es doch auch ganz spannend, dass, sage ich mal, in ihrem Gefolge auch so eine Unsicherheit herrscht irgendwie. Ne? Das ist einfach so eine du kannst ihn irgendwie doch nicht ganz bändigen. Der macht irgendwie sein Ding, was ich mir auch gut vorstellen kann bei diesem Dude. Dass das jetzt aber in dieser Art von Aggression, und ich finde Würgen auch ganz, ganz furchtbar. Also ich weiß nicht, das ist auch etwas, was ich wirklich, also es klingt jetzt ein bisschen hart von mir, aber ich glaube, ich hätte es dann, nee, ich gehe da gar nicht rein. Thema, was ich besser gefunden hätte. Aber ich finde, Würgen ist auch wirklich was sehr, ist wirklich das Schlimmste, was du machen kannst mit. Und ich glaube nicht, also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sie es getan haben für den Aufschrei. Oder ich will es nicht glauben, sagen wir so.
Ja, ich weiß nicht. Also ich konnte mit der Szene nichts anfangen. Vielleicht ändert sich das irgendwann bei einem Rewatch, wenn wir auch die weitere Beziehung der beiden sehen. Ob das dann nochmal irgendwie alles groß Sinn ergibt. Da würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, was unsere Zuhörerinnen zu denken, weil es einfach eine kontroverse Szene ist.
Was ich noch hatte zu dem War Council, weil wir reiten jetzt ja voran, ne? Wir kommen ja bald zum Fliegen, war noch ein Zitat von Daemon, was ich sehr gut fand von ihm. Und zwar, wo es nochmal um die Drachenaufzählung ging, wo er sagte, none of our dragons have been to war. Oder none of the dragons have been to war. Also die Frage, dass es auch einen Unterschied macht bei der Drachenaufzählung der beiden Häuser, welche Drachen überhaupt Kriegserfahrung haben. Das klingt jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber ich finde es trotzdem eine interessante Vermutung, denn er mit Caraxes und auch Seasmoke, der jetzt ja keinen Reiter hat, haben ja Kriegserfahrung. Die sind ja, wie gesagt, in den Stepstones jahrelang da rumgeflogen und haben da irgendwie Crabfeeder und sonst was gejagt und verbrannt und getötet. Aber Vega ist natürlich sehr, sehr kriegserprobt, weil sie ja, wie gesagt, ganz Westeros schon erobert hat. Also nicht ganz Westeros, aber ein Großteil von Westeros. Also nur, dass wir uns das nochmal in Erinnerung rufen, dass natürlich diese jungen Drachen auch teilweise überhaupt keine Kriegserfahrung haben, logischerweise. Und das fand ich noch einen sehr wichtigen Punkt, den wir bedenken sollten, finde ich, nachher, wenn es um die Kämpfe geht auch.
Ja, genau. Sehr wichtiger Punkt auf jeden Fall. Also man kann tatsächlich sagen, dass wahrscheinlich, also einerseits die Kriegserfahrung, die Vega hat, aber ich denke, es kommt noch eine weitere Komponente dazu, die Bindung mit dem Reiter. Und da haben wir gesehen, Vega und Aemond, das passt noch nicht so gut, die sind noch nicht so lange zusammen. Aber Daemon und Caraxes, die haben gemeinsam, weil das war ja sein einziger, oder es war erst quasi der einzige Reiter für Caraxes, die haben das alles gemeinsam erlebt und das, glaube ich, bringt die sogar nochmal in eine stärkere Position. Also ich würde fast argumentieren, dass der Red Worm, der vom Volk oft auch für sein komisches Aussehen so ein bisschen belustigt wurde, ist eigentlich einer der mächtigsten Drachen, vielleicht sogar mächtiger als Vega, wenn man jetzt einfach auch so die Reiter vergleicht, die Dynamik mit dem Reiter und dem Drachen.
Und er sagt ja auch, glaube ich, in der Szene mit Rhaenyra, ne, irgendwie Träume haben uns nicht zu Königen gemacht, sondern Drachen. Und vielleicht nochmal ein ganz kleiner Rückbezug. Ich habe das Zitat jetzt gar nicht vorliegen. Irgendwo habe ich es noch in den Unterlagen. Wir wissen ja auch aus dem Anfang der Staffel, dass ja Viserys auf Balerion, The Black Dread, geritten ist. Nur einmal.
Ja.
Und das war ja, der war ja noch größer als Vega. Also wir müssen uns vorstellen, es gibt noch einen Drachen, der noch um ein Vielfaches größer als Vega war. Also
wir unfassbar. Kennen nur seinen Schädel. Das ist der Schädel, der auf dem Altar in King's Landing liegt.
Genau, so stellt euch vor, der ist noch ein Drache gewesen, der fast doppelt so groß ist wie Vega. Und das war Balerion. Und den hat Viserys geritten. Das ist ja auch schon ein bisschen komisch, weil Viserys haben wir jetzt ja nicht als großen Kämpfer oder sowas irgendwie erlebt oder ähnliches. Und danach hat er ja, danach ist auch Balerion gestorben, aber wie gesagt, er hat ihn nur einmal geritten und er war ja immer sehr vorsichtig, was Drachen angeht. Und er sagte ja auch, dass irgendwie die Idee, dass wir Drachen kontrollieren könnten, eine komplette Illusion ist. Und ich fragte mich auch, ob das so ein bisschen dieses Foreshadowing ist, dass er vielleicht irgendwie beim Flug auch irgendwie gemerkt hat, dass er diesen Balerion einfach nicht kontrollieren kann. Dass da keine Chance besteht, diesen Drachen zu kontrollieren.
Ja.
Und dass nochmal hinterfragt werden sollte eigentlich, was diese, ob das nicht vielleicht doch wirklich eine Illusion ist, dass Drachen gebändigt werden können. Geschweige denn auch von irgendwie 14- oder 20-Jährigen.
Mhm. Das finde ich auch einen super spannenden Callback, genau, der dann später nochmal Früchte trägt. Ich würde sagen, wir kommen kurz einmal nochmal zu der Corlys und Rhaenys-Szene, wenn das für dich passt.
Mhm, sehr gerne.
Corlys und Rhaenys, wir lieben sie ja, glaube ich, immer.
Du hattest gesagt, das Power Couple. Das finde ich immer noch einen sehr schönen Ausdruck.
Natürlich ist Corlys auch nicht gestorben. Das hat, glaube ich, keiner wirklich befürchtet. Er ist nun wieder unter den Lebenden. Übrigens auch interessant, ich hatte ja mal die Alter der jeweiligen Figuren im Buch rausgesucht und Corlys ist mit Abstand der älteste aller Figuren, die wir kennen, also abgesehen jetzt vielleicht von irgendwelchen Grandmaestern oder so. Der ist nämlich 76 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Das finde ich eigentlich auch ziemlich krass. Dafür sieht er noch wirklich sehr jung aus und hat sich auch ganz gut gehalten, trotz seiner Krankheit. Was mir in der Szene super gefallen hat, einerseits natürlich, wir sehen, Rhaenys schafft es auch genauso tough vor ihrem Mann zu sein. Sie macht ihnen den Vorwurf, er hat sie allein gelassen nach der ganzen Familientragödie, dass beide Kinder gestorben sind. Aber noch spannender fand ich dann diese Zwickmühle, in der die Velaryons ja immer noch stecken. Es ist ja wirklich so, sie haben sehr viele gute Gründe, Rhaenyra zu hassen und sich ihnen nicht anzuschließen, so wie Corlys es jetzt ja auch anscheinend will. Er hält ja gar nichts von ihr und würde sich jetzt am liebsten einfach raushalten und verschwinden. Aber sie haben einfach noch bessere Gründe, sich ihr anzuschließen, denn Rhaenys erklärt ja auch, unsere Enkelinnen, Baela und Rhaena, oder auch unsere anderen, in Anführungszeichen, Enkel Luke und Jace und Joffrey, die sind halt in diesem Krieg. Wir stecken also auch mit drin. Und ja, diese Zwickmühle, das fand ich einfach, habe ich jetzt schon gesagt, sehr spannend. Wie hat es dir gefallen, diese Szene?
Ja, ich fand, das war auch wieder so ein Callback zu dem anderen Gespräch, was die beide geführt haben, wo es um die Vermählung ging von Rhaenyra und Laenor. Wo ja Rhaenys schon sagte, nein, lass unsere Kinder aus diesem ganzen Spiel der Throne raus. Mhm. Weißt du, schütze sie doch. Bring sie nicht in Gefahr. Und da war Corlys ja immer noch dieses, ne, ich wegen Legacy und ne, das ist der Name, der zählt und ich will ne, in die Geschichtsbücher kommen und sowas. Natürlich soll mein Sohn irgendwie der Mann der Königin sein, der König in dem Falle auch sein. Und ich finde, jetzt merkst du so, er will da eigentlich wieder raus, er will zurückrudern, weißt du? Er will friedlich da in der Schweiz wohnen, weißt du, auf Driftmark. Und alle sollen irgendwie happy so sein. Aber es ist halt zu spät, genau wie du sagst. Die sind halt schon drin, die Kinder sind drin, die Kindeskinder sind drin. Und generell ist ja auch dieser ganze Konflikt eigentlich ein Kinder- und Kindeskinder-Konflikt. Also wir haben es ja auch schon in der letzten und vorletzten Folge angesprochen. Rhaenyra und Alicent wollen ja eigentlich Frieden. Die beiden sind ja so weit, dass sie irgendwie auf die eine oder andere Art Frieden wollen. Und Rhaenyra sagt ja auch nochmal explizit, sie will nicht über Asche und Steine regieren.
Genau, ein Zitat von Daenerys aus Game of Thrones tatsächlich auch.
Ne, sie wollen eigentlich irgendwie eine Lösung finden. Also ich klammer jetzt mal, ich denke jetzt an die schöne Abendessen-Szene, ne? Denken wir daran. Und das aber natürlich jetzt auch der Konflikt, wo wir gleich zu kommen werden, natürlich auch einfach von den beiden so krass in ihre Kinder weitergetragen wurde, dass es nicht mehr, du kannst nicht mehr zurückrudern. Du hast das Korn schon gesät, es ist zu spät.
Genau, nicht mal der größte Seefahrer kann da noch zurückrudern, die Seeschlange. Genau.
Du musst jetzt, was war das, durch den Sturm durchsegeln, ne?
Ja, genau, da. Schöner Bezug auch, ja. Was mir auch super gefallen hat, ist, dass er dann in dem Kriegsrat, natürlich, er spricht Rhaenyra trotzdem erstmal nur als Princess an, das ist sozusagen seine Version des Nicht-Sich-Verbeugens, aber er bringt ja dann wirklich auch sehr gute Vorschläge ein und ich fand das sehr cool, die Idee, bevor man kriegerisch tätig wird, dass man so eine Seeblockade machen kann. Wir haben dadurch auch noch eine wunderschöne Erklärung, warum diese Stepstones, die ja fast zu einem Running Gag wurden, dass sie irgendwie immer wieder erwähnt werden, ohne dass wir sie jetzt groß sehen, dass sie jetzt doch nochmal eine Bedeutung zugeschrieben bekommen haben. Denn die Möglichkeit dieser Seeblockade, um die Grünen dort auszuhungern, die hat sich Corlys durch seine Kriege dort erkauft. Und es hat mich, also dieser gesamte Punkt der Wirtschaftssanktionen hat natürlich jetzt auch noch mal eine zeitlich relevante Komponente, wo ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen will, aber das fand ich einfach eine sehr subtile Art der Kriegsführung, die auch im Vergleich zu Damons Hau-drauf-Strategie, wir müssen hier gleich unsere 13 Atombomben auf King's Landing abwerfen, unsere Drachen, hat mir sehr gut gefallen, dass wir da noch so eine Nuance auch kriegen durch Corlys, vielleicht auch ältere, weisere Art.
Ja, und wie du schon sagtest, das ist ja auch eine Strategie, die kennen wir aus der Geschichte irgendwie en masse und die ist ja heute noch da, wenn wir in den Pazifik gucken oder so. Also eine Art von Seeblockadenstrategie gibt es ja auch heute noch. Das ist einfach ganz, 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 ganz wichtig. Und ich liebe das auch. Und ich finde auch sehr schlau, dass sie endlich das gemacht haben, was wir uns ja auch immer gefragt haben. Er sagt ja explizit, er hätte jetzt auch die Stepstones bemannt, ne? Wenn ich ihn richtig verstehe. Ja. Also nicht, ne? Einfach,
sie immer vergessen haben.
Genau, kämpfen und wieder weg. Nein, da sind jetzt auch sozusagen, keine Ahnung, Forts und Bastionen und das ist jetzt geschützt. Das bleibt jetzt also so lange wie möglich in Corlys Gewalt, in Anführungsstrichen. Und dann fand ich aber auch sehr schlau in dieser Diskussion, dass ja, dann hieß es, wir müssen nur den Eingang, ne? Also diese Bucht in Anführungsstrichen zu King's Landing irgendwie abdecken. Und dann sagt ja auch Rhaenys, ich mach das mit Maelys. Und da denkst du ja auch so, what the fuck? Ein Drache plus Reiter kann schon diese gesamte Meerenge eigentlich blockieren. Mehr brauchst du gar nicht. Das ist wie eine riesige, ja, wie heißt das, Schiffsarmada, die da, ja, die Rhaenys auf Maelys ist.
Genau.
Und deswegen kann sie auch nicht woanders hinfliegen, wie zum Beispiel.
Ja, das wollte ich auch noch sagen. Das ist auch super convenient, dass wir dadurch dann auch lernen, es würde natürlich viel mehr Sinn machen, dass Rhaenys zum Hause Baratheon reist, weil sie ja dort auch Verwandtschaft hat. Sie ist ja eine Baratheon zur Hälfte, wie wir wissen. Du hast ja auch gesagt, in den Büchern hat sie sogar dunkle Haare, also eher wie die Baratheons. Also wenn sie nicht zufällig da diese andere Idee hätte, was sie machen könnte, dann wäre sie geflogen und nicht Luke. Und dann wäre es eine ganz andere Geschichte geworden.
Obwohl unser Lord Boros ja, glaube ich, auch explizit sagt, dass sie irgendeine Cousine ist, who cares, so ungefähr. Ne? Also es wird auch ein bisschen, sage ich mal, neutralisiert.
Er ist kein allzu charmanter Dude. Ja, dann haben wir natürlich den Moment, wo Rhaenyra ihre beiden Kinder wegschickt. Ich fand es ganz lustig, dass sie auf eine Bibel schwören lässt. Also was, oder auf diese, also die Bibel des Glaubens der Sieben, was eigentlich ja für die Targaryens völlig egal ist, oder? Also die haben ja da keinen großen Respekt vor.
Das war sehr ungewöhnlich. Wobei ich aber auch wieder dachte, vielleicht auch jetzt, wo sie die Jaehaerys-Krone trägt, ist das nochmal dieser Rückbezug dazu, dass wir jetzt also das ganze Land vereinen wollen.
Ja. Sie hat da vielleicht Frömmigkeit von Alicent gelernt. Apropos Alicent, wenn ich da nochmal kurz, willst du nochmal über die Buchseite reden? Das haben wir jetzt völlig übersehen.
Ja, ich sah die Seite und dann musste noch mal kurz überlegen und dann erinnerte ich mich an dich, der ja damals sehr betrübt war, dass aus so einem alten Buch diese Seite rausgerissen wurde. Und dann dachte ich so, ah ja, ich erinnere mich, das war das da im Godswood. Und das war, ich glaube, es ging um Nymeria, ne? Also um auch natürlich eine Frau, die Dorne zumindest geeint hat, ne? Also das hat ja Nymeria geschafft und hat auch dann gekämpft, aber sozusagen auch die Rechte der Frauen in Dorne eigentlich eingeführt und durchgeführt bis heute, also bis jetzt in Dorn, der Zeit, wo wir dort sind. Ich fand es sehr süß von Alicent, so als Rückbezug zu einer Freundschaft. Ich finde, es ist wie so, wenn du deine frühere beste Freundin triffst und dann gibt sie dir noch so einen Zettel, den man sich früher irgendwie geschrieben hat oder so. Weißt du? Irgendwie so aus der Schulzeit. Es war aber auch so ein bisschen, wo ich mich fragte, wissen wir nicht auch, dass Alicent eigentlich auch vielleicht doch ein bisschen was anderes will? Also, ich meine, die Zeichen von Alicent durch die Krönung von Aegon ist ja auch eine andere als jetzt dieser Zettel. Aber ich fand, das war schon sehr bewegend. Also, wie gesagt, diese ganzen Rückbezüge zum Anfang der Staffel waren sehr charmant.
Es war ja auch nochmal abschließend Wasser auf die Mühlen der Leute, die Rhaenyra und Alicent immer geschippt haben. Es ist natürlich schon, also, man behält so eine Seite nicht einfach so 20 Jahre lang oder länger. Oder wie lange ist es her? Ja, so 15, 20 Jahre. Nee, warte mal, wie lange ist es her?
Was ist das Brief? Ist das Rhaenyra? Ja. Ist doch gay?
Ja, genau. Das ist jetzt wieder, glaube ich, das Thermometer schlägt da wieder jetzt aus, dass Rhaenyra vielleicht gay ist. Da haben wir die Kapitelmarke auch wieder drin für heute. So 20 Jahre müsste es her sein, oder? 23 Jahre ungefähr sind wir jetzt nach Beginn der Serie.
Ich sehe das ja weiterhin eher freundschaftlich, aber ich bin absolut d'accord damit.
Und genau, wir waren ja eigentlich bei Jace und Luke. Was ich da sehr auffällig auch fand, ist, wie sehr Rhaenyra beim Abschied von Luke ihn gejinxt hat, so, ja, es wird super easy, mach dir keine Sorgen, du wirst da warm empfangen und so, kleiner Flug, alles gut. Also es war irgendwie schon alles sehr, sehr verdächtig, weil er auch einen herzlicheren Abschied bekommen hat als der kleine Jace. Ja. Wow.
Oh, hart, ja. Also ich denke, als 14-Jähriger da auch so einen Auftrag zu kriegen, ich fand, es war sehr sweet. Also ich mochte immer diesen Umgang mit ihren Boys sehr gern von Rhaenyra. Aber es war natürlich, genau wie du sagst, noch dieses, du wirst warm empfangen werden. Deutlich macht es natürlich nochmal, dass sie da wirklich eine komplette Fehleinschätzung gemacht hat. Aber gerade durch die explizite Aussage von Otto fand ich das halt doch wirklich ein bisschen dumm von ihr. Wirklich dumm. Und auch unverständlich. Ich hätte da gerne eine andere Lösung für gefunden, dass sie wirklich ihren kleinen 14-Jährigen da allein schon, ich meine, wir sehen ja schon, es ist ja Storm's End, da sind ja viele Stürme und sowas. Ich meine, auch der Flug dahin ist ja schon gefährlich.
Ja, stimmt. Aber Storm's End im Sturm zu sehen, war natürlich auch visuell schon ziemlich toll.
Ja, und ich fand sehr süß, wie die drei Drachen dann also starten und dann auch, ich glaube, es ist Luke. Ich finde, es ist leider immer sehr schwierig, die zu erkennen, dann die jeweiligen Reiter, aber er biegt ja dann auch so wie nach links ab und es sieht so aus, als ob er wie so einen Schulterblick macht. Hast du das gesehen? Nee. Das sah sehr total schön. Niedlich aus. Natürlich guckt er nochmal zurück, schätze ich mal, nach Dragonstone, aber es sah wirklich aus.
Ich hoffe, er hat
auch
geblinkt.
Ja, wirklich, so sah es aus, wirklich.
Sehr schön. Ja, wir haben ja dann auch, wo er ankommt, haben wir da auch diesen Parkplatz-Moment, ne, wo er sieht, dass Damons Auto auch schon da ist. Nicht Damon, sorry, Aemons.
Ja, und dass das Auto, das ist so groß, dass es nicht in den Vorhof passt. Der Riesen-SUV, Mega-SUV passt da nicht rein.
Hätte er nicht da noch umdrehen können?
Ja, also das ist natürlich eine Frage. Da denke ich auch, weißt du, wie loyal auch Luke ist in dem Falle. Und ich glaube, dass das, wie gesagt, auch dieses eingebläute Ritual ist, dass du den Überbringer der Nachricht nicht angreifst. Du bist dir sicher als Überbringer. Er hat ja auch keinen Schutz. Irgendein Ritter im Vorplatz hätte ihn ja auch schon abmurksen können. Also nein, du bist wie so heilig, habe ich immer das Gefühl, wenn du eine Nachricht überbringst. Das war auch mit einer der geilsten Szenen, fand ich. Mit der Krönung dieses, wie er absteigt in diesem Unwetter und dann dieses Riesending da hinten so macht. Ja. Aber hat dir, sag mal, das Design von Storm's End gefallen?
Ja, also besonders in diesen Wetterkonditionen haben wir es, glaube ich, so auch noch gar nicht gesehen, wenn ich mich recht erinnere. Ich stehe gerade echt ein bisschen auf dem Schlauch, was wir alles in Game of Thrones von Storm's End schon gesehen haben. Wir waren ja in dieser Staffel nur einmal dort, als Rhaenyra da ihre Bräutigam-Schau gemacht hat. Hat es dir nicht gefallen?
Ja, ich bin immer so ein bisschen der Turm. Wir haben ja den Turm gesehen, ne? Also wir denken dran, Storm's End ist ja auch eine ganz, 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 ganz alte Burg, ne? Das geht, glaube ich, zurück ins, was ist das? Wie heißt es? The Age of Heroes nicht, aber ich weiß gar nicht, wie das Zeitalter halt. Also es ist wirklich fast gebaut worden, glaube ich. Man munkelt, es gibt ja auch nur Gerüchte von diesen sehr, sehr langen Zeit, die her ist. Also wir reden über Tausende von Jahren, dass vielleicht sogar Bran the Builder auch verantwortlich war für den Turm von Storm's End. Also grob, wie gesagt, Lore-Puristen werden mich da bestimmt korrigieren, aber das Design dieser sehr, sehr alten Burgen ist sozusagen immer ein anderes. Es ist aber immer dieses bisschen Steampunkige, weißt du, mit dem runden Schirm, was so ein bisschen wieder an die Kutsche erinnert.
Oh je, okay. Jetzt kann ich verstehen, warum du es nicht mochtest.
Und deswegen war ich so ein bisschen, meins war es nicht, es sah cool aus, keine Frage. Und ich war auch ein bisschen enttäuscht, Bjarne, ganz ehrlich. Der Thron, wie publik sah der bitte aus?
Ja.
Von Lord Boros, das sah aus wie so ein Styroporstein. Und ich dachte mir, haben wir wirklich verlernt, Throns zu bauen?
Throns, Game of Thrones.
Haben wir das verlernt? Weil ich erwähne es nochmal, der Driftwood Throne damals, den sie hingekloppt haben im Eyrie, was ja nicht der Treibholzthron eigentlich ist, war das schönste Objekt, was ich jemals in meinem Leben irgendwie im Setdesign gesehen habe. Und jetzt haben wir diese Bretterbude da in Driftmark. Oder da in High Tide. Und jetzt haben wir hier so einen Styroporstein in Storm's End.
Ja, das kommt wahrscheinlich davon, wenn man das ganze Budget für Drachen ausgibt, dann bleibt nichts mehr für Throne übrig.
Also ich möchte bitte mehr Thronporn haben. Sorry.
Ja, ich fand aber den Thronsaal generell sehr, sehr beeindruckend, die gesamte Atmosphäre, dass sie da auch sehr lichtsparend den so beleuchten. Also dass es sehr düster alles ist. Das hat natürlich auch zu der Stimmung gepasst. Und dann einfach auch Aemon dort zu sehen, wie er da schon steht, neben der, ich glaube, das müsste Alice sein, ne? Eine der Baratheon-Töchter, die er nun wohl heiraten wird, was so ein bisschen das ist, was er dem Boros Baratheon im Gegenzug dafür gibt, dass er Aegon, seinen Bruder, unterstützen soll. Also Aemon dort zu sehen mit diesem Gewitter und alles, das war echt, ab dem Moment war die Folge dann wirklich ein Horrorfilm einfach nur noch.
Ja, und ich fand es so niedlich, wie wirklich der kleine Luke mit 14 da ja trotzdem weiterhin das Programm abspielt. Er wurde ja wahnsinnig gut auch unterrichtet, wie er auftreten muss. Er macht seine Stimme ein bisschen tiefer. Ich fand es sehr schön, wie er so mit seinem Spalier da reinmarschiert, also den Wachen, und dann seine Nachricht einfach nur so hochhält und jemand ne, die Nachricht nimmt und sie zu Boris bringt, dass dieser natürlich auch nicht lesen kann, ne, dass der Maester ihm das vorlesen muss, wo man ja auch immer denkt, so, denk dran, so hundertprozentig vertrauen würde ich den Maester nicht. Mhm. Ob er den Klang der Nachricht wirklich richtig auch Boris übertragen hat, wissen wir ja gar nicht.
Ja, er flüstert ihm da sehr kurz nur was zu. Es kann ja sein, dass er es wirklich sehr verkürzt hat, ne? Und dann klingt es eben auch so respektlos, wie er es aufgefasst hat.
Und ich kann mir vorstellen, dass Veniva da vielleicht schon auch eher vielleicht ein bisschen blumiger und lieber geschrieben hat, als jetzt in drei Sätzen, du hast den Schwur, dein Vater hat einen Schwur geschworen oder dein Onkel oder wie auch immer, dein Familienoberhaupt da von früher und jetzt musst du uns treu sein.
Ja, das passt ja super in die Verschwörung, die du mal angesprochen hast, dass die Maester eigentlich heimlich planen, die Targaryens auszulöschen, um die gefährlichen Drachen loszuwerden, damit das Reich wieder in Sicherheit leben kann. Weil wenn er da wirklich diese Nachricht verzerrt darstellt, dann führt er ja auch diesen Konflikt, der dann entsteht, herbei.
Total. Oder halt, dass die Greens, also die Hightowers, dann Drachenreiter sind.
Ja.
Ohne Targaryens. Und das fand ich sehr interessant. Vielleicht nochmal ganz kurz Buchkanon, genau. Also Boros hat 4 Töchter und es ist auch ein bisschen eklig, finde ich, im Buch, weil angeblich Aemond dann ja auch alle 4 testen möchte und sein Test ist halt, dass er alle 4 küsst. Ist jetzt nicht so eklig, wie man meinen könnte. Es hätte noch ekliger sein können. Mhm. Aber das auch, sage ich mal, da das so ein bisschen, sage ich mal, Aemond da auch wirklich halt sehr rabiat vorgeht, sagen wir es mal so.
Ja, ja. Wo ich mich gefragt habe, Boris ist verärgert, dass er von den Schwarzen jetzt gar nichts angeboten bekommt, weil der kleine Luke kann ja keine seiner Töchter heiraten, der ist schon verlobt mit Rhaenyra. Aber was ist eigentlich mit Joffrey? Klar ist der noch viel zu klein, aber das hat bei Game of Thrones oder House of the Dragon noch nie irgendwie große Rolle gespielt. Wenn man da noch 10 Jahre wartet oder so, dann könnte der ja auch eine der Töchter heiraten.
Das dachte ich auch in dem Moment. Ich dachte mir, oh Gott, Luke, denk dir doch irgendwas aus, weißt du? Mhm. Oder sag irgendwas, sag ich mal, was irgendwie noch verbinden kann. Aber dann denke ich immer so mit 14. Also ich war mit 14 nicht so, wie Luke da auftritt. Auf gar keinen Fall.
Ich würde die Schuld auch nicht bei ihm suchen, sondern wieder bei Rhaenyra, was du schon meintest. Brief den Jungen einfach ein bisschen besser. Sie muss sich ja auch darauf einstellen, vielleicht solche, wir haben ja immer gesehen, wie wichtig Ehepartien und so weiter in der Welt sind, dass sie Luke auch wirklich was mit in die Hand gibt, was er Boris anbieten kann.
Ja, und wir wissen, dass er 4 Töchter hat. Und wenn du 4 Töchter hast, dann musst du die einfach gut verheiraten. Das ist ja ganz klar.
Ja.
Also das ist, ja, es tat mir wahnsinnig leid. Aber was ich auch so krass finde, Bjarne, wir wussten ja auch ungefähr, was passiert. Und trotzdem hatte ich so einen Schiss die ganze Zeit. Denn dann kommt es ja zu diesem, sage ich mal, Ausfall auch von Aemond, der ja sagt, ne, okay, du kannst hier nichts anbieten, aber du musst mir auf jeden Fall irgendwie ein Auge bieten. Ne? Das bist du mir schuldig, die Schuld musst du jetzt bezahlen. Und auch da bleibt ja Luke seinem Schwur völlig treu, den er seiner Mutter gerade erst geschworen hat.
Oh. Ja. Keine Gewalt anzuwenden, genau. Ich finde es einfach so cool, wie sie haben einen Charakter mit Augenklappe, die eh schon mega cool sind. Augenklappe macht einen schon sehr, sehr hot. Und dann hat er einfach, wird das noch überboten, indem er unter der Augenklappe einfach diesen Saphir hat. Es ist ja auch im Buch genauso, aber richtig cool, oder?
Wahnsinn. Und wie gesagt, deswegen finde ich es auch sehr schade, dass sie das im Vorspann von Episode 9 eigentlich gespoilert haben.
Mm.
Warum? Ja, das war doch gar nicht nötig.
Ja.
Ah, super geil. Sah auch gut aus, fand ich.
Ja, wirklich. Das ist ja immer so etwas, was auch schnell schief gehen kann. Und manche Features lassen sie ja auch, glaube ich, in der Adaption immer weg. Wir haben ja auch dieses Ding, dass die Taroshi im Buch, eine dieser Inseln da, der Triarchy, die ganz am Anfang mal eine Rolle gespielt hat, dass da einige Leute so bunte Bärte und so haben. Und das wurde ja in Game of Thrones zum Beispiel auch ausgelassen, weil sie wahrscheinlich im Charakterdesign gemerkt haben, ja, okay, in der Theorie klingt's ganz gut, aber in der Praxis sieht's albern aus. Aber hier dieser Saphir als Augenersatz, das sah schon auch sehr, sehr cool aus.
Super, ich glaube, sein Spitzname ist ja auch One Eye, ne? Oder? Ich glaube, das können wir schon verraten.
Ja.
Aber geil, wie du sagst, eine Augenklappe macht einen immer hot.
Jens Saphir anscheinend auch. Also, ich glaube, wir drücken uns gerade so ein bisschen davor, indem wir jedes Detail durchgehen, weil wir nicht zu dem schmerzhaften Ende kommen wollen. Aber ich glaube, wir müssen es einfach tun. Genau, du hast es gesagt, Viserys hat uns irgendwann mal im Pilot oder Rhaenyra daran erinnert, die Kontrolle über die Drachen der Targaryens ist eine Illusion und tatsächlich gerät ja dieses Drachenrennen ziemlich schnell außer Kontrolle.
Also fangen wir mal damit an, was ich super geil fand, war die Szene, wo Luke so fliegt und du siehst ihn so ein bisschen von unten und dann siehst du da drüber Vega fliegen, wie so ein riesiges, ich weiß nicht, Flugzeug fast geradezu.
Ja.
Und da fand ich, wurde einem ja auch nochmal einfach bewusst, wie riesig Vega ist. Und ich finde, das ist auch sehr, sehr schön deutlich geworden, einfach wie, was das für eine unfassbare Macht ist, die Aemond da kontrolliert, in Anführungsstrichen, oder auch nicht. Mhm. Ja. Und ganz ehrlich, Björn, ich frage mich ja immer, kurze Klammer, wir sehen ja die Jungen öfter so Schwertkampf üben und dann haben wir sie einmal erlebt, wie sie da im Dragon Pit waren. Aber ich dachte immer, lernt doch einfach mal, macht mehr Stunden irgendwie Drachenkontrolle, noch mehr Stunden als Schwertkontrolle.
Es ist eigentlich die deutlich wertvollere Fähigkeit, ne?
Ja. Oder? Und was ich nicht so schön fand, das war so eine Stelle, die ich nicht mochte, die mochte ich aber schon bei Seasmog und die Elena-Szene nicht. Irgendwann, wenn Luke dann so gejagt wird, hören wir ja auch dann Aemon so, ha, 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 ha. So hinter ihm her.
War das
her.
Nicht Vega?
Nee, das war Aemon. Das klang so ein bisschen was sowieso Gargamel oder so, der im Schlumpf hinterherläuft. Keine Ahnung. Also ich fand das so sehr, das hätte ich einfach weggelassen. Und ich glaube, wir hatten das ja in der Seasmog-Szene, hatten wir es auch so, wo er so hui oder juhu oder irgendwie so irgendwas ruft. Es war, ich brauchte das einfach nicht. Ich brauchte da jetzt nicht nochmal die Betonung darauf.
Ja, es gibt manche Momente, wo man einfach lieber nicht reden sollte oder nicht sowas machen sollte. Das macht es einfach nur kaputt.
Und ich fragte mich auch ganz ehrlich, als Luke, er flieht doch da unten in diese Schlucht. Und ich denke ja auch, also denkt immer dran, Luke of Arrax, ne, heißt ja sein kleiner Drache, der ja mit ihm geschlüpft ist. Also der ist genauso alt wie er, der ist 14 Jahre nur alt. Der ist ja ganz, ganz klein, aber kann natürlich auf gar keinen Fall so schnell fliegen. Und ich finde es auch immer toll, die Animation von den Flügeln. Ich fand, das sah sehr gut aus, dass es so ein bisschen unregelmäßig war, auch im Sturm. Mhm. Sah fantastisch aus. Und dann dachte ich mir auch, dann bleib doch unten. Bleib doch unten, bleib irgendwo da. In den Schluchten. Geh doch nicht oben über die Wolken, da hast du doch überhaupt keine Chance. Ja. Und du siehst besser, aber sehen gegen Vega hilft dir auch nichts.
Ja, das dachte ich mir auch. Bleib einfach da. Aber ich glaube noch zu dem Punkt, dass er nicht so schnell ist. Ich glaube, das wird im Buch aber genau andersrum beschrieben, dass tatsächlich so Vermax, also auch der Drache seines Bruders und Arrax, dass die einfach sehr schnell und wendig sind und dementsprechend eigentlich auch eine Vega abschütteln können sollten.
Aber auch in der Schnelligkeit, also jetzt geradeaus?
Gute Frage. Ja, vielleicht eher in der Wendigkeit. Dann ist es natürlich auch schwierig.
Weil ich denke, mit diesen Riesenflügeln wirst du ja einfach auch schneller fliegen.
Ja.
Aber wendig, genau. Ich glaube, das ist wirklich der Faktor. Und dann sehen wir ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ja dann auch Arrax von sich aus Vega angreift und mit Feuer.
Genau, Luke widerspricht ihm. Luke sagt, nein, tu's nicht. Ja.
Und in dem Sinne macht ja Arrax dann eigentlich den ersten Schritt.
Ja, aber er ist halt noch ein Baby, ne? Und ein Baby, was gerade echt gefoltert wird mit Angst. Deshalb weiß ich nicht, würde ich Arrax da auch keine Schuld zuschieben. Also die Schuld liegt natürlich eindeutig bei Aemon, der das Ganze so provoziert, dass der Drache da irgendwie so eine Kurzschluss-Panikreaktion hat, oder?
Ja, Wahnsinn. Also ja, dann sehen wir natürlich diesen krassen Schnipp-Schnapp-Moment so ungefähr, ne?
Interessant, dass man nichts von Luke sieht. Mhm. Aber also entweder ist er wirklich direkt gefressen worden, oder sie wollten einfach nicht dieses verstörende Bild noch zusätzlich mit drin haben.
Ach, ich hatte das Gefühl, wo du nachher dann sozusagen die beiden Teile von Arrax siehst, wie sie runterfallen, siehst du noch so ein kleines Teil mit so einem Umhang.
Wirklich? Okay, da muss ich nochmal hinschauen. Oder lieber nicht. Nee, ich muss ich nicht nochmal sehen.
Also guck lieber weg. Also das fand ich Wahnsinn. Auch, wie gesagt, dieser Schnappmoment insgesamt. Ich fand aber auch die Erschütterung über das Getane und die nicht vorhandene Kontrolle von Aemon auch sehr interessant.
Super spannend, ja.
Ich glaube, das können wir zu 100% sagen, dass er das nicht wollte.
Ja, was anders ist als im Buch. Und da ist wieder dieser Punkt, was unser Historiker Christian geschrieben hatte, dass man das nicht immer alles für bare Münze nehmen kann. Denn höchstwahrscheinlich hat Aemon dann irgendwie jetzt einfach beschlossen, jetzt, gut, das ist dann eher Staffel 2 Territorium, aber es ist kein Spoiler, weil es eben im Buch alles ganz anders ist, dass er jetzt so sagt, nee, es war Absicht. Weil für einen Typen wie ihn wäre es, glaube ich, viel, viel peinlicher, wenn die Leute wüssten, dass er seinen Drachen nicht unter Kontrolle hat, als zu denken, dass er da so eskaliert hat. Also ich glaube, weil es im Buch so beschrieben wird, Aemon hat ihn absichtlich getötet und es war nicht einfach nur sein Drache, der ihm nicht gehorcht hat, wird es dann auch so eine Rolle spielen.
Und das kann ich ja irgendwie auch verstehen. Also ich meine, die Vorstellung, dass du jetzt nach Hause fliegen musst und sagen musst, so, ach ja, übrigens, ich wollte mir da irgendwie einen Joke machen und dann hat er einfach Schnipp-Schnapp gemacht und ich konnte nichts dagegen tun. Dann, what? Also, Wahnsinn.
Es ist wieder ein Kinderspiel, was außer Kontrolle geraten ist, so wie damals, als er sein Auge verloren hat. Nur diesmal deutlich schlimmer noch.
Ja, und ich fragte mich, was er eigentlich wollte. Also er wollte ihm doch wirklich einfach Angst machen, oder? Also extreme Angst.
Ja, ich denke auch. Es war echt ein brutaler Moment. Und genau wie du gesagt hast, obwohl wir wussten, was passieren würde, war es furchtbar anzuschauen. Mir hat diese Abwandlung tatsächlich auch gut gefallen, dass es die Schuld der Drachen war. Das bringt einfach eine interessante neue Überlegung rein, wer hier wirklich die Hosen anhat, der Drache oder der Reiter. Das finde ich sehr interessant, auch für den bevorstehenden Tanz der Drachen. Ja, wir haben noch eine abschließende Szene, wo...
Halt, noch einen Punkt hätte ich vielleicht, wenn ich den noch einmal reingrätschen darf. Es gab einen Twitter-User, hat mir auch was geschickt, das fand ich auch ganz interessant, sorry, ich habe den Namen jetzt auch nicht mehr drauf, dass es ja auch die Theorie gibt, dass es halt natürlich diese Verbindung gibt zwischen Drachen und Reiter, genau wie du sagtest. Es gibt aber auch diese Theorie, dass der Drache eigentlich die unterdrückten Bedürfnisse und Leidenschaften ausführt des Reiters.
Mhm.
Also im Sinne von, auch wenn jetzt Aemond Luke jagt und sagt, ich will den nur Angst machen, dass er aber vielleicht doch innerlich denkt so, jetzt räche ich mich und will ihn eigentlich umbringen.
Ja.
Und dass das dann vom Drachen mitbekommen wird.
Sehr spannend. Das wäre dann auch wieder für, also ohne da jetzt groß zu spoilern, für das Game of Thrones Finale eine interessante Sache mit Daenerys. Ob sie das wollte oder nicht.
Zum Beispiel. Oder ob sie es, wie gesagt, manchmal willst du ja auch was, wo du denkst, nein, das darf ich nicht, weißt du? Dann hast du ja da hier so aus der Psychologie, ich weiß nicht, dein, was ist das? Früher von deinem Über-Ich.
Das Es. Achso, das, genau, das Kontrollierende. Es hat den Drang. Achso, ja,
genau.
das Über-Ich.
Und das Über-Ich, ne? Also sozusagen, wenn es dann kontrolliert wird, nein, das tut man nicht, ne? Das tust du jetzt nicht, Hannah. Aber das finde ich noch eine interessante Überlegung. Mhm. Also ob da nicht wirklich die eigentlich unterbewussten Leidenschaften irgendwie auch ausgeführt werden. Und noch ein Punkt, das hatte Christian auch geschrieben. Es gibt ja immer diesen Rückbezug, das wird ja auch immer gesagt, ne, die Atomwaffen, die nicht kontrolliert werden. Ne, der eigentliche Punkt, den George R. Martin da irgendwie machen wollte, auch mit Drachen. Und da schrieb Christian jetzt auch, entsprechend lernen wir auch, warum Atomwaffen in der echten Welt keinen Autopiloten haben. Auch wenn die Idee, dass ein junger Aemond den großen Drachen zwar für sich gewinnen, aber eben nie ganz kontrollieren kann, für die Serie ein starkes Bild ist und vielleicht auch ein verstecktes Antikriegsstatement.
Mhm. Ach, spannend, ja. Ich habe auch noch einen Kommentar von Twitter, nämlich von dem Dirk, der hat nochmal darauf hingewiesen und da weiß ich nicht, inwiefern das jetzt so ist, aber er hat gesagt, es ist interessant, dass die Halb-Targaryens, denn wir wissen ja, Aemond ist zur Hälfte ein Hightower und Luke ist zur anderen Hälfte oder ist zur einen Hälfte ein Strong, dass die ihre Drachen nicht so gut unter Kontrolle haben wie vielleicht echte Targaryens, wie zum Beispiel ein Daemon, wo ja wirklich seine beiden Eltern auch Geschwister waren.
Ach, sag jetzt nicht blonde Haare. Obwohl, nee, sie haben ja blonde Haare, shit. Obwohl, noch blondere Haare, ne? Okay.
Vielleicht ist dann noch pureres Targaryentum vielleicht doch hilfreich. Aber gut, ja, das Fass haben wir schon ab und zu mal aufgemacht, aber genau. Abschließend vielleicht noch das wunderschöne Buchzitat, was ich gerne einmal nochmal vorlesen würde, weil es passt jetzt so schön, um hinauszuleiten aus der ersten Staffel rüber in die zweite. Der Sturm brach los und die Drachen fingen an zu tanzen. Das war unser erster Drachentanz, den wir jetzt gesehen haben. War schon ziemlich heftig und wir kriegen sicherlich noch ganz andere Nummern in Zukunft zu sehen. Obwohl, eine Szene haben wir noch, wo Daemon Rhaenyra informiert, dass Luke eben gestorben ist, wo sicherlich sich manche fragen, woher er das wissen kann. Ich habe irgendwas gelesen, dass wahrscheinlich einfach der Körper von Arrax irgendwo angespült wurde und dementsprechend konnte man daraus schließen, dass Luke auch tot sein muss. Aber etwas, was, das ist meiner Freundin beim Schauen aufgefallen, wie beeindruckend das ist, Emma Darcy spielt ja wirklich nur mit dem Rücken in der Szene und diese Trauer, die einfach der Charakter Rhaenyra mit dem Rücken dort ausdrückt, das ist schon ziemlich krass, also rein schauspielerisch. Rückwärts gewandt zur Kamera, so viele Emotionen zu zeigen.
Und das ist genau mein Kritikpunkt. Ich wollte eigentlich nicht, dass sie sich noch umdreht. Denn ich war schon, genau wie du sagst, sie fassen sich ja sogar an den Händen. Also du siehst ja ganz kurz noch eigentlich die liebevollste Szene zwischen Daemon und Rhaenyra in der ganzen Folge. Sie fassen sich kurz an, dann trennen sich ihre Hände und sie stolpert so fast. Und dann fässt sie sich ja auch, ne, an den Bauch oder an den Körper und, ne, wie du schon sagst, der Kopf wird gesenkt. Und du kannst alles spüren, oder also du kannst es natürlich nicht spüren, was sie spürt, also der Charakter spürt, aber ich empfinde schon so unfassbar viel. Und dann kommt nochmal jetzt diese Wendung, dass sie in die Kamera gucken muss. Und da dachte ich wieder so ganz kurz, sorry, jetzt bin ich wieder doch in der Soap.
Ja, es war wieder ein bisschen zu viel.
Und das tat mir so ein bisschen leid, denn natürlich war es ein tolles Ende, keine Frage. Aber ich hätte das Umdrehen nicht gebraucht, dann hätte ich sogar fast lieber mit Aemons Blick geendet. Denn dann stelle ich mir ja nur vor, was Rhaenyra denken muss.
Ja, ich denke auch, wir hätten es nicht gebraucht. Das war wieder... sowieso manche Szenen, die man vielleicht nicht gebraucht hätte. Das Würgen in meinen Augen zum Beispiel. Aber House of the Dragon gibt uns viel und manchmal ein bisschen zu viel einfach. Wie Game of Thrones ja auch traditionellerweise.
Ja, es ist manchmal so, genau, dann wird die Subtilität so ein bisschen, ne, ad acta geworfen. Ja. Und ich denke manchmal, man hätte sie auch beibehalten können, auf eine andere Art und Weise. Aber ich bin dem gar nicht böse. Also im Endeffekt, ich glaube, wir kommen jetzt ja langsam zum Kurzfazit, zumindest genau. Zu der Folge, oder?
Ja, wir sind jetzt sehr gemütlich durchspaziert, aber ich glaube, wir müssen jetzt langsam auch mal zum Ende kommen. Wie hat dir denn die Folge gefallen insgesamt?
Also ich muss sagen, dass ich sie nicht, also ich fand sie sehr viel stärker als die letzte Episode, mit der wir ja, wie wir eingangs schon besprochen hatten, nicht ganz so 100% zufrieden waren. Ich finde natürlich hier diesen schwarzen Council und den schwarzen Rat in Anführungsstrichen an sehr viel interessanter, wobei die Geschichte natürlich jetzt auch weitergeht. Ja, krasse Folge. Also die Krönung und das Geparke von Vega waren so zwei Szenen, die ich wirklich unvergesslich schön fand. Mhm. Schauspielerisch natürlich bombastisch, der beleuchtete Tisch, ein Wahnsinn. Ich will dieses Video haben, ich will so einen Tisch haben, auch nur einen kleinen, wenn es geht. Musikalisch ein Traum, Emma Darcy, du hast die Person schon genannt, fantastisch. Ich bin auch sehr dankbar, dass Yaitana, das habe ich oft das Gefühl, mag sehr gern Menschen im Profil. Mhm. Und ich liebe das Profil von Emma Darcy, vor allem die Nase.
Die Nase, ja.
Und ich weiß, viele mögen nicht so einen Huckel auf der Nase, aber ich liebe so einen Huckel auf der Nase. Ich muss immer auf diese Nase starren. Wunderschön. Also danke, Yaitanis, für dein Profil. Nasenporn. Nein, ich fand, es war eine sehr, sehr gute Folge. Es war ein sehr guter Abschluss. Es war jetzt aber, glaube ich, ich weiß nicht, ich kann natürlich die 5, was sind das da, 4 Augen, Augenklappen, Drachen, Schnipsel, nee, was wählen wir?
Ja, ich fand eigentlich das bei Twitter, auch wenn es ein kleiner Spoiler war das der Chris, der, glaube ich, geschrieben hat, 5 von 5 aus dem Himmel fallende tote Prinzen.
Oh. Ja, also ich kann die 5 ziehen, vielleicht wenn ich strenger bin, ziehe ich die 4,5, weil ich doch dann auch die Würgeszene oder so, manche kleinere Entscheidungen nicht ganz so gut fand, aber es war super. Super. Mhm. Und ich glaube, ich komme gleich noch her auf mein Lobeslied noch im Fazit der Staffel.
Ja, ich habe tatsächlich in meine Bewertung auch so ein bisschen eine Gesamtbewertung für die Staffel nochmal einfließen lassen. Einfach, weil dieser Schlusspunkt jetzt unfassbar viel Vorfreude macht auf Staffel 2. Ich habe schon gesagt, jetzt geht's endlich los mit dem Drachentanz. Es war teilweise eine frustrierende Staffel, wenn es um die Zeitsprünge geht. Es wurde sehr viel wichtige Charakterarbeit geleistet und wenn man bedenkt, dass es trotzdem so unterhaltsam war, obwohl sie wirklich einfach alles etablieren mussten. Eine unfassbar komplexe Story mit unzähligen Figuren und Generationswechsel und all das. Ich finde, wenn man das alles in Betracht zieht, haben sie es unglaublich gut gemacht. Auch wenn natürlich manches von Grund auf immer stört, so wie diese Zeitsprünge. Warum mir diese Finalfolge im Einzelnen auch so gut gefallen hat, ist der Punkt, dass, und das ist jetzt wieder so ähnlich wie letzte Woche, es gab einige Buchänderungen in der vorherigen Folge, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Wir haben darüber gesprochen. In dem Fall gab es auch kleinere Buchveränderungen, die aber sehr subtil waren und für mich genau das gemacht haben, was eine Adaption machen sollte, nämlich die Vorlage irgendwie noch bereichern durch einen neuen Twist. Das ist für mich vor allem einmal, wie Rhaenyra hier gezeichnet wird, dass sie versucht, das Reich zusammenzuhalten, dass sie Zurückhaltung beweist und dementsprechend in die Fußspuren ihres Vaters tritt. Das ist im Buch auch ein bisschen weniger differenziert dargestellt. Und das andere, dieser Punkt, was ich gerade gesagt habe, die Drachen, dass die Drachen doch nicht so kontrolliert werden können, finde ich einfach sehr cool, sehr spannend für die Zukunft auch. Und du hast es gesagt, die Krönungsszene, der Tisch, dieser finale Drachen-Showdown, das war schon alles ziemlich genial. Die Kleinigkeiten haben mich dann doch nicht so doll gestört, dass ich tatsächlich nochmal mit einer vollen Punktzahl rausgegangen bin zum Abschluss. Eben auch ein bisschen bereichert dadurch, dass es insgesamt eine tolle Staffel war. Was denkst du über die Staffel insgesamt?
Noch ganz kurze Klammer bezüglich, was du auch sagtest, jetzt Abweichung vom Buch hinsichtlich Alicent und Rhaenyra. Die sind ja beide sehr viel blutrünstiger, ne? Und sehr viel aggressiver in den Büchern. Dann musste ich aber doch wieder so ein bisschen an unseren Historiker denken und dachte mir, ja, vielleicht werden die beiden einfach auch in der Geschichte von den Dudes, die jetzt also diese Geschichte aufschreiben, einfach auch als so kampfeslustige, hysterische Frauen dargestellt.
Guter Punkt, ja.
Und dann dachte ich wieder so, ja, okay, weißt du, ich glaube, wir müssen einfach immer uns wirklich komplett von diesem Ausdruck auch vom Buch befreien.
Ja, wir sehen es ja im echten Leben auch, Katharina die Große, da sind ja auch viele Quellen sehr, sehr hart zu ihr. Es wird sicherlich einiges berechtigt sein, aber die Katharina die Große aus The Great, Elle Fanning, die finde ich eigentlich ganz sympathisch.
Ja, Jeanne d'Arc, ne? Ich glaube, es gibt ja kaum auch eine Frau, genau, wo so viel aufgeschrieben wurde zu Jeanne d'Arc. Aber ja, also im Endeffekt wirklich, wirklich spannend. Bevor ich zu meinem Finalfazit der Staffel komme, möchte ich noch ganz kurz Feedback einbauen. Ich, wie gesagt, ich habe es mir vorgenommen, diese Folge. Ich mache sie jetzt, wir haben die Zeit. Und zwar wollte ich mich auch nochmal ganz lieb wieder von Proximus bedanken. Der war nämlich der Erste, der letzte Woche nach der 9. Folge dieses TikTok-Video schickte, wo dieser Vergleich gemacht wurde aus der 9. Episode und Shrek 3 ist es, glaube ich. Hast du das gesehen?
Ja.
Also, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch das mal an. Also sucht einfach House of the Dragon und Shrek 3 oder so, wenn ihr uns nicht folgen solltet.
Shrek did it first.
Ja, es ist unfassbar. Also da sind wirklich Szenen fast 1:1, auch wie die Szene wirklich aufgebaut ist, aus dieser, vor allem aus der Drachenszene da in Dragon Pit, was ich wirklich unfassbar fand.
Und selbst auch der Fußfetisch ist drin.
Ja, und das grüne Kleid. Also es ist wirklich unfassbar. Vielen lieben Dank dafür. Dann hat auch hier Shelly at Business Birte etwas geschickt, was ich auch sehr interessant fand, auch ein TikTok-Video. Ich finde es so geil, dass wir jetzt immer nur noch TikTok-Videos geschickt kriegen, wo es um den Vorspann ging. Und zwar, glaube ich, wurde der 9. als Beispiel genommen, wo eine Lady via TikTok wirklich 10 Minuten lang sehr, sehr en Detail den Vorspann durchgeht und vor allem auch die Hintergründe, also sozusagen, was der Vorspann bedeutet. Und sowas haben wir ja auch schon gesprochen, da waren wir auch meist richtig. Aber teilweise so Sachen, die im Hintergrund sind oder auch Abzweigungen, die genommen wurden, das habe ich natürlich nicht gesehen. Also wenn ihr da nochmal en Detail in den Vorspann gehen wollt, dann guckt euch das Video auf jeden Fall nochmal an. Das war wirklich Wahnsinn. Dann wollte ich mich auch natürlich nochmal bedanken. Du hast ja schon die Spotify-Freude abgegeben. Super, super. Hast du nicht noch einen Podcast, den wir schlagen können?
Ich glaube, die Geissens hatte ich noch ins Auge genommen, aber an denen sind wir tatsächlich vorbei. Also vielen Dank. Ich glaube, Robert Geissen hat nicht so Deep Dives in Hottie wie wir.
Und da haben wir bei Apple zum Beispiel auch von Mannix ein schönes Kommentar bekommen. Wie gesagt, weniger Spoiler. Ich hoffe, wir haben uns dran gehalten, diese Folge. Von Jens Leugengrot, wilder Name, von Jescha 29, der scheinbar zu uns zurückgefunden hat, der uns wohl lange nicht mehr gehört hat und jetzt wieder hört. Also vielen Dank auch für Rückkehrer. Von Maschenszenerin, die wie gesagt nochmal fragt, warum unsere Abmischung leider manchmal so ein bisschen konfus ist und auch ich vor allem oder so, wenn wir lachen, sehr laut bin. Ja, da, also was die Mischung angeht, das ist halt super schwierig, wenn wir mal so uns wegdrehen vom Mikro oder super krasses Gelache ist oder so. Ich weiß, ich furchtbar laut lache. Es ist Horror. Gut, dass ihr mich noch nie habt niesen hören oder so. Das ist wirklich nicht zu ertragen. Aber wir versuchen dann natürlich immer eine Abmischung zu finden, die irgendwie machbar ist. Aber ja, manchmal gelingt es und manchmal auch zeitbedingt nicht so ganz. Sorry dafür. Dann, wie gesagt, Christian, den Historiker habe ich schon genannt. Was ich sehr bewegend fand, und du hattest es ja auch in der letzten Folge oder vorletzten Folge auch, in der vorletzten war es, glaube ich, erwähnt. Ich fand auch sehr krass die Zuschriften von Personen, die auch mit Tod irgendwie zu tun hatten jetzt in Hot D. Und da haben wir zum Beispiel auch eine Zuschrift, also auch von Christian noch abschließend bekommen, dass ihm also die Szene auch mit Viserys sehr geholfen hat, da er auch einen Todesfall in der Familie hatte und ihn das sehr daran erinnert hatte und er froh war, auch beim Schauen nicht alleine zu sein diesbezüglich. Und da haben wir ja auch schon die andere Mail aus dem Hospiz vorgelesen. Ich habe hier noch eine Mail von der lieben Anna, die als Bestatterin arbeitet. Und zwar schreibt sie zum Beispiel, hat die als Bestattungsmeisterin musste ich schmunzeln, als ihr so ausführlich über die Bestattungsarten in Westeros gesprochen habt. Begeistert bin ich von der Detailverliebtheit, passend zu den einzelnen Häusern. Der Sarg von Laena ist wunderbar treibholzig, in weichen Formen gestaltet worden und im Gegensatz dazu die Brachialität der Dracarys-Feuerbestattung der Targaryen. Zu eurer Vermutung frage, ob das Räucherwerk beim sterbenden Viserys aufgrund von entstehenden Gerüchen aufgestellt wurde, kann ich nur zustimmen. Viele Einrichtungen, Hospize und so weiter arbeiten mit Düften, zum einen um den Sterbenden eine vertraute und wohlige Atmosphäre zu bieten und zum anderen, wie bei Viserys, wenn eine geruchsintensive Krankheit vorliegt, um die Ausdünstung entgegenzuwirken. Macht bitte weiter so und lieben Gruß, Anna Luther aus Neuss.
Das ist sehr witzig. Meine Freundin ist auch Bestatterin und ich hatte sie schon so ein bisschen angestoßen, dass sie uns vielleicht auch mal schreibt zu dieser Szene. Aber jetzt haben wir sowieso jemanden gefunden, der das getan hat. Ja. Vielen Dank.
Aber hat sie auch, sage ich mal, gelobt, wie das sozusagen gemacht wird?
Ja, also genau, allgemein natürlich, diese sind ja sehr spezielle Bestattungsarten. Da gibt es dann im realen Leben wahrscheinlich auch nicht super viele Vergleiche zu Drachenfeuer.
Ja, aber ich finde es so interessant, wenn ich das sagen darf, dass eine Serie wie Hot D, also jetzt in der Fantasy-Welt und Westeros und blablabla, doch solche Gefühle auch hervorbringt. Und auch wenn wir jetzt viel Kritik geübt haben zu, sei es der Fußfetisch-Szene oder auch zu anderen Szenen, finde ich doch interessant, dass Hot D gerade die Sterbeszene, die ja so elementar wichtig auch ist für diese Staffel, richtig gemacht hat, wenn man das sagen darf. Also richtig gemacht hat im Sinne von, dass da viel Emotionen auch bei hochkam. Also was vielleicht auch sehr traurig ist natürlich für alle, die das miterlebt haben im Familienbereich oder im Freundesbereich. Aber das finde ich, da bin ich sehr happy, dass das zumindest gut gemacht wurde.
Ja.
Und dann haben wir noch eine Mail bekommen. Dann kommen wir nämlich auch zum Fazit der Staffel. Der liebe Tobi hat uns nämlich geschrieben und schreibt etwas, glaube ich, was für viele vielleicht so ein bisschen der größte Knackpunkt der Staffel ist. Und ich glaube auch für dich, Bjarne. Ich lese nochmal vor. Und zwar: Ich habe jetzt gerade Episode 10 angesehen und bin etwas versöhnt. Ich liebe alles von George R. R. Martin und habe HBO auch Staffel 6 bis 8 vergeben. Ich frage mich wirklich, ob ich jemals diesen äußerst lächerlichen Move verzeihen kann, dass Alicent die Verwechslung von Viserys kurz vor seinem Tod nicht verstanden haben soll. Hallo? Komplett bescheuert. Seit dieser Szene ist es mir sehr schwer gefallen, irgendwas an der Serie noch gut zu finden. Denn wenn auf dieser Lächerlichkeit der ganze Krieg basiert, kurz nachdem Viserys es offenbar fast geschafft hatte, Alicent und Rhaenyra zu versöhnen, na gut, auch das war schon abwegig, aber eben nicht so sehr wie die Verwechslung, nicht zu bemerken, dann nee, sorry, komplett albern. Dann schreibt er noch weiter und dann Episode 10 ist leider so verdammt gut. Die Stimmung, die Bilder und wenn man ausblendet, warum Alicents Sohn König ist, alles ziemlich schlüssig und wunderbar, dass sehr ich schön. Doch versöhnt bin. Und jetzt komme ich nämlich zu meiner Frage. Du warst ja auch jemand, der das extrem kritisiert hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das, also ich denke da gar nicht mehr dran, ehrlich gesagt. Ich finde es auch ein bisschen doof, Logo. Ich fand auch diesen ganzen Catsport, Dagger und die Prophezeiung und sowas ist auch nicht so ganz meins. Aber ich war da jetzt nie so aggro und unversöhnlich mit. Ich dachte halt, man musste das irgendwie reinfügen, damit man Alicent nicht ganz so böse machen kann, dass sie halt eine eigene Motivation noch hat außerhalb des Machtwillens. Bist du versöhnt mittlerweile damit?
Also was das Missverständnis angeht, habe ich wirklich meinen Frieden gemacht. Ich habe nämlich auch noch ein bisschen drüber nachgedacht, dass es ja wirklich im echten Leben oft so läuft, ne? Wenn man mal überlegt, in Deutschland ist die Mauer gefallen wegen eines Missverständnisses mehr oder weniger. Und warum sollte nicht auch in Westeros Krieg ausbrechen wegen so eines Missverständnisses? Das hat ja schon fast irgendwie was, weiß ich nicht, eine noch ironischere Note der Tragik. Deshalb kann ich damit mittlerweile auch leben. Ich hatte immer noch, was wir am Anfang immer auch meinten, diesen ganzen Beigeschmack, dass sie einfach hier nur Franchise-Building betreiben und nochmal den Rückbezug zu Game of Thrones so suchen. Das hätte ich dann wirklich nicht gebraucht. Aber insgesamt kann ich damit jetzt durchaus leben. Wie gesagt, es war einfach eine unfassbar schwierige Aufgabe, diese Buchvorlage zu adaptieren. Eine Geschichte, die so komplex ist, was Familienangehörigkeiten angeht, so viele neue Kinder immer wieder einführt, so viele Zeitsprünge hinlegt. Es war eigentlich eine unmögliche Aufgabe. Also viele hätten wahrscheinlich gesagt, dass dieser Stoff einfach nicht verfilmbar ist. Und dafür hat es Ryan Condal insgesamt in meinen Augen ziemlich gut gemacht, trotz kleinerer Problemchen. Er ist sich darüber ja auch im Klaren. Er hat das auch in einem Interview jetzt mit Hollywood Reporter nochmal gesagt. Er hätte auch gern die Laena-Szene gesehen, wie sie Vega erobert. Aber er muss halt haushalten so ein bisschen zeitlich. Gut, wir haben gesagt, er muss dann nicht unbedingt diese Zeit für Fußfetisch-Szenen nehmen, aber er hat ja auch gesagt, er wollte auch nicht unbedingt zwei Vega-Eroberungen drin haben, weil wir haben ja dann später noch die von Aemond und da muss man einfach schauen. Für die Story ist natürlich die von Aemond deutlich wichtiger, weil eben Laena leider so früh stirbt auch. Deshalb, wenn ich mich da wirklich mal in seine Perspektive hineinversetze, ist es für mich einfach eine überwältigende Aufgabe und sie haben es super gemacht. Es waren so viele tolle Highlights in der Staffel, auch diese Folge wieder, dieser Krönungsmoment, der einfach, das sind so Bilder, wo andere Serien wirklich einfach gar nicht mithalten können. Auch wegen des Aufwandes, wegen des Budgets, was da drin steckt und so weiter. Die Musik, es stimmt ja wirklich alles bis ins kleinste Detail. Deshalb, es war für mich eine sehr, sehr unterhaltsame Staffel. Für mich ist auch absolut das Game of Thrones-Gefühl wieder da. Auch mit den negativen Punkten teilweise. Das gehört dann aber irgendwie auch dazu, um es noch authentischer zu machen. Ich war ziemlich begeistert insgesamt.
Ich habe hier auch aufgeschrieben in meinen Notizen, ich liebe es. Also es war wirklich, wie du schon sagtest, es war eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, finde ich. Und wir wissen ja auch, dass da noch irgendwo ein Pilot im Giftschrank rumfliegt. Und ich finde, dass sie wirklich auch brillant gelöst haben. Und ich glaube, der Druck war auch extrem. Also das dürfen wir auch gar nicht vergessen. Und ich muss sagen, dass genau dieses Feeling, dass ich das wieder mal bekomme, unfassbar. Und ich bin so dankbar. Ich bin dankbar für die Musik. Ich bin dankbar für den Costume Porn, der wirklich auch genauso gut war, wie ich ihn immer haben wollte. Den auch nur House of the Dragon bzw. Game of Thrones schafft und eben nicht ein Herr der Ringe. Sorry. Und ich hatte ja auch meinen Spaß irgendwie mit Herr der Ringe, aber Costume Porn hatte ich dann leider nicht. Das ist einfach ein anderes Level, wie du schon sagtest. Und dieses Level und diese Emotionalität, die ich empfinde beim Schauen, gibt mir auf die Art und Weise nur ein Game of Thrones oder gab es mir bis dahin und bis jetzt. Und jetzt macht es auch ein House of the Dragon. Und dafür bin ich so wahnsinnig dankbar. Und auch jetzt, und vielleicht klingt es ein bisschen banal, aber ich bin auch so dankbar, Björn, dass wir auch wieder diese Besprechung machen dürfen. Weil das, es ist natürlich wahnsinnig stressig auch ein bisschen gewesen, gerade in dieser Doppelbelastung. Momentan ja irgendwie auch viel, viel krank und bei uns ja auch weiterhin noch viel im Umbau und sowas. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Mhm. Also da ist viel Kuddelmuddel gerade auch bei uns. Aber dass ich wusste, hey, ich darf mit euch wieder sprechen über dieses Thema, was ich so liebe. Montagabends ist irgendwie auch Halligalli irgendwie bei Twitter los und ihr schreibt alle lieb. Ihr schreibt irgendwie ewig lange, super interessante Mails an podcast@serienjunkies.de. Da ist so viel Emotionalität mit dem Thema und mit der Serie verbunden, dass ich immer denke, das ist doch genau das, was wir wollen an einer Serie. Und das ist auch genau das, was ich bekommen habe an einer Serie, was ich gar nicht glaubte, erwarten zu dürfen wieder.
Es ist wirklich nochmal so eine Lagerfeuer Serie der alten Art, ne? Wo wir uns alle da versammeln jede Woche und gemeinsam reden. Es wird mir auch sehr, sehr fehlen.
Das ist natürlich super schade, denn ich glaube, du kannst das auch schon mal verraten. Wann werden wir die zweite Staffel wahrscheinlich sehen?
Ja, also der Drehstart beginnt im Frühling 2023 und so eine aufwendige Serie wird halt ihre Zeit brauchen. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass sie es noch 2023 schaffen. Eher 2024 und dann wahrscheinlich auch nicht hier im Februar oder sowas. Das wäre einfach eine untypische Jahreszeit für so eine große Serie. Vielleicht Mai, wenn wir Glück haben, aber das ist jetzt sehr ins Blaue geraten. Frühestens in 2 Jahren oder anderthalb, oder? Was denkst du?
Ja, so denkt immer dran. Ich meine, viele Game of Thrones-Serien haben ja dann auch immer im März gestartet, ne? Das weiß ich noch. Ja, die ersten, ne? Das war immer März. Das weiß ich noch ziemlich genau. Ja, also ich drücke die Daumen für März 24. Aber ich glaube, vorher denke ich auch nicht, dass wir da große Hoffnung haben werden.
Ja, leider. Aber sie sollen sich ruhig auch Zeit nehmen. Sie sollen sich da jetzt nicht irgendwie stressen lassen oder so. Vielleicht kommen ja auch bald noch weitere Spin-offs dazu. Ist ja so viel geplant auch noch.
Ja, wo ich auch immer denke, oh, Obacht, Obacht, aber ja. Aber ich bin begeistert. Also dieses Gefühl, ne? Und dann auch, wie gesagt, auch vielen, vielen, vielen Dank an euch alle da draußen einfach für diese wahnsinnige Liebe auch an dem Stoff. Also es war wirklich eine absolute Freude die letzten 10 Wochen.
Ja, ich habe vielleicht ein kleines Trostpflaster. Ich habe neulich nochmal Succession geschaut, die super HBO-Serie. Und ich habe ja schon immer dafür geworben, Succession ist eigentlich Game of Thrones. Es ist Game of Thrones, nur man tauscht die Drachen mit Hubschraubern aus. Es sind Lannisters, es ist eine Milliardärsfamilie, die sich in krasse Fäden verstrickt. Es gibt unfassbar coole, auch sehr lustige, memewürdige Momente. Es gibt tolle Dialoge, super Schauspieler. Und es ist einfach Game of Thrones ohne Fantasy-Elemente. Es ist in meinen Augen vielleicht sogar noch eine bessere Serie, rein nach persönlichem Geschmack. Aber wer bisher Succession noch nicht geschaut hat, probiert das mal. Weil auch wenn natürlich die Drachen fehlen, aber der Vibe ist sehr, sehr ähnlich. Und natürlich weniger Brutalität. Aber vielleicht braucht man das ja auch bei Game of Thrones nicht unbedingt jeder.
Es ist vor allem witziger.
Ja, auf jeden Fall.
Aber interessant, ich habe neulich Industry nachgeholt. Und ich wollte fast sagen, dass ich Industry fast ein bisschen finde wie Succession.
Ja, aber doch, stimmt. Geht in eine ähnliche Richtung, ja.
Ach, du hast es auch gesehen?
Ja, ich schaue es auch.
Und ich finde es auch nämlich sehr, sehr gut. Also ja, ich glaube, wir können auch noch einen ganzen Podcast machen über andere Serien, die ihr gucken könnt, wenn ihr jetzt traurig seid, dass House of the Dragon vorbei ist. Aber du hast schon recht. Also diese Verbindung zwischen das Succession eigentlich wie Game of Thrones, das kam ja schon sehr oft, ne? Und sehr früh. Mhm. Und es geht ja auch bald weiter, ne? Wann geht Succession weiter?
Ja, die 4. Staffel kommt im Frühling 2024. Genaueres wissen wir noch nicht, aber wow, ich freue mich. Ich freue mich fast genauso doll wie auf die neue Staffel Hot D. Probiert es mal aus.
Ich wollte gerade sagen, oh, Björn, es endet.
Es endet. Was hat Mario nochmal beim Herr der Ringe Podcast zum Abschied gesagt?
Oh shit, ja, irgendwas auf Hochelbisch, I don't know.
Und das hieß, das ist mehr als ein Abschied. Aber ich glaube, auf Game of Thrones geht es leider nicht so schön. Da gibt es nur Valar Morghulis. Alle Männer müssen sterben. Das zeigt auch mal wieder den Unterschied zwischen dem wunderschönen Elbenträumen Lord of the Rings und dem brutalen, grauen Game of Thrones. Aber ja, so ist es.
Ja, deswegen, also bleibt, was war das? Wie war das denn auf Elbisch? Wir sagen nicht Tschüss, wir sagen mehr als Tschüss, oder was war das?
Ja, genau. Mario, wir brauchen dich. Werd wieder gesund bald.
Genau, also alle da draußen werdet ganz, ganz schnell wieder gesund, ne, und fit vor allem. Und dann, ja, denken wir an Mario und wo kann man jeden noch irgendwie bei Twitter oder sowas folgen und kleine TikTok-Videos gucken?
Gern bei Twitter unter dem Handle Bojack Bockman und wir können super gern über Succession sprechen, wenn ihr es dann geschaut habt. Und dich, Hannah, wo findet man dich?
Ich bin @HannahHuge bei Twitter und MediaWhore auf Instagram, falls ihr nochmal Dragonstone sehen wollt oder ohne die Burg, nur mit einem ganz kleinen, winzigen Kloster obendrauf. Ja, und nochmal vielen, vielen Dank für den ganzen Support und die Unterstützung die letzten Wochen. Das war wirklich ein absolutes Wahnsinn. Vielen Dank.
Es war wirklich rührend, die Zuschriften, die wir teilweise bekommen haben. Vielen Dank dafür. Es war eine wirklich wunderbare Erfahrung.
Genau, dann bleibt gesund und wir hören uns auch bald wieder zu neuen Podcasts und Folgen.
Alles Gute. Ciao.
Ciao. Ciao, ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.